Crop FM, Ausgabe Nummer 361. Wir schreiben den 28. Oktober 2016. Mein Gast heute Abend ist Igor Friedrich Petkovic und es geht um Vampire. Und auch der Cropcom ist offen, jener Chat, mit dem man sich live an diesem Gespräch heute Abend beteiligen kann, erreicht über die Website von CropFM, cropfm.at. Einsteigen, Fragen reintippen, gibt es jetzt ja gerne weiter. Später, wenn Bedarf ist, gibt es dann auch die Möglichkeit, in die Sendung zu skypen mit dem Account CropFM, wie die Sendung geschrieben. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis beziehen, von der Startseite aus gratis, wie alles auf dieser Seite. Man kann also gerne mailen, cropfm@mur.at. Alle Ausgaben erscheinen in einem Archiv und sind auch als Podcast verfügbar. Gibt es also einen RSS-Feed, man kann einzelne Sendungen direkt verlinken, was mich sehr freut, vor allem von YouTube-Uploads aus. Und falls das hier jemand auf YouTube hört übrigens, ja, ich habe mit diesen YouTube-Uploads eigentlich gar nichts zu tun. Also einfach mal an der Sendung vorbeischauen, auf der Website vorbeischauen, cropfm.at. Dort spielt sich's nämlich wirklich ab. Es gibt ein Forum zu dem Ganzen, betreut von Unarmed und Wingman. Das Coverbild, ich finde es wirklich, wirklich gruselig. Vor allem die Blutstropfen auf der Zunge. Die sind ein Wahnsinn. Gestaltet von Matthias Töpfer, mehr von seiner Kunst auf bilderdämmerung.de und da gibt es viele äußerst gelungene Covers und andere Illustrationen zu sehen, auch Buchcovers etc. etc. Und wer diesem freien Radioprojekt hier eine Spende zukommen lassen möchte, sehr gerne, geht über PayPal, Überweisung oder als Flatter. Spenden-Button findet sich ganz oben auf der Startseite, der Button mit dem roten, rosa Herzen und an dieser Stelle großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Die Erscheinungen von Knittelfeld, in der vergangenen Sendung habe ich das schon angesprochen, so eine Doku auf Servus TV, sie ist jetzt ausgestrahlt worden, und zwar eine Doku zu den zahlreichen UFO-Sichtungen über der steirischen Kleinstadt Knittelfeld. Und diese Doku ist jetzt online verfügbar, das heißt, man kann sie quasi on demand ansehen. Link findet sich in der News-Sektion. Sehr empfehlenswert, wie ich finde. Wirklich gut gelungen, vor allem da nicht händeringend eine Erklärung gesucht und dann auch gefunden wird. Stattdessen wird das Ganze gefunden, unter Anführungszeichen. Stattdessen wird das Ganze sehr objektiv dargestellt. Einige mögliche Ursachen werden abgeklopft, durchaus ein paar sehr interessante und auch kreative, aber dann doch als wenig wahrscheinlich befunden. Und die Frage wird dann am Ende offen stehen gelassen. Wow. Also ideal, denn sie ist ja auch noch nicht beantwortet. Und überhaupt gab es in der letzten Zeit sehr viele UFO-Meldungen. Also diese eine Doku, wie gesagt, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Und in der letzten Zeit gab es eben einiges so an UFO-Meldungen. In den letzten Tagen vor allem stellvertretend sei hier John Podestas, die Mails an oder von John Podesta genannt. und die Veröffentlichung der spanischen UFO-Akten im Internet. Veröffentlicht waren sie schon in den 90ern, aber jetzt sind sie da anscheinend gesammelt im Internet vorhanden. Und mehr zu diesen und vielen weiteren Themen in der News-Sektion von cropfm.at. Und jetzt ist es soweit, der erste Gruselclown in Österreich. Bernhard Reicher hat in der letzten Sendung noch, diese Gruselclowns noch angesprochen. Das Wort ist eigenartig. Wenn man den Film It von Stephen King kennt, dann weiß man genau, was ein Gruselclown ist. Jedenfalls schon wenige Tage später war in die Presse Folgendes zu lesen. Die aus den USA kommende Welle der Gruselclowns hat Österreich erreicht. Im oststeirischen St. Johann in der Heide, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, hat eine als Clown verkleidete Person Autofahrer auf einem Park-and-Ride-Parkplatz erschreckt. Laut Polizei, die davon auch nur über die Medien erfahren hatte, sei aber nichts passiert und daher auch nichts angezeigt worden. Ja. Gott sei Dank. Wenig später tauchte dann ein weiterer Gruselclown am Wiener Praterstern auf. Mit Vampiren hat das Ganze wahrscheinlich nichts zu tun, aber Igor Petkovic weiß es sicher, falls es doch so ist. Ja, und wie man vielleicht schon am Räusper im Hintergrund gehört hat, da habe ich heute wieder einen Studiogast. Hallo Igor.
Räusper. Hallo Tarek.
Hallo. Freut mich sehr, dass du den Weg in die heiligen Hallen hier gefunden hast und heute mein Gast bist. Die Sendung hat sich ja lange, lange angebahnt.
Eine lange Vorgeschichte.
Ja. Igor Petkovic, mein heutiger Gast, wurde 1976 geboren im Salzburger Innergebirge. Freischaffender Künstler, Autor, Kulturmanager und Kulturwissenschaftler, Studien der Slawistik, Kulturwissenschaften und Fotografie an den Universitäten Graz, Novi Sad und Belgrad, interdisziplinäre Auseinandersetzung mit neoarchischen und neoanimistischen Ausformungen in Sub- und Popkultur. Langjährige Recherche zum Volksglauben an Vampire in Südost- und Mitteleuropa und Forschung zum Phänomen Vampirismus. Klingt ausgesprochen spannend. Du hast auch eine Diplomarbeit im Fach der Philosophie verfasst zu diesem Thema.
Also eigentlich ist es die Slawistik und innerhalb derer die Kulturwissenschaft.
Na, da steht aber zur Erlangung des akademischen Grades eines Magisters der Philosophie.
Ja, genau.
Also
ja.
Daher dachte ich. Aber gut, das ist so.
Es war vor der Reform und vor dem Bachelor Master und ja.
Okay.
Also vorher. Ich konnte es gerade noch rechtzeitig irgendwie abgeben.
Aha.
Es war, irgendwann musste ein Punkt sein. Es war eine never-ending Story. Ich bin ja immer noch dran am Recherchieren, am Arbeiten. Auch nicht mehr so verstärkt, aber doch. Und damals habe ich einfach einen Punkt gesetzt und diese Arbeit dann geschrieben. Kurz vor diesem Bachelor Master.
Ja.
Bachelor der Vampirologie klingt ja voll scheiße. Oder Master. Entschuldigung.
Aber wir haben also vor Jahren eigentlich zum ersten Mal drüber gesprochen. Da hast du oder irgendwer hat mir eben erzählt, der Igor macht irgendwas mit Vampiren. Der ja. Vampire.
Ja. Alte Obsession auch.
Aha, ja. Also wäre jetzt meine Frage, wie kamst du denn zu den Vampiren?
Ja, vielleicht eine der ersten Erinnerungen von meiner Babo, das ist meine serbische Oma, die in Potočac, in einem kleinen Ort, wo mein Vater herkommt, am Fuße eines Berges, der irgendwie stark energetisch ist, da gibt es auch Haltestätte und so. Und da erzählte sie mir, dass vom Berg herunter nachts Vukodlaki kommen.
Vukodlak.
Ja. Vukodlak.
Vukodlak.
Ja, das ist wortwörtlich fast, also der behaarte, befällte Wolf, ja, oder der das Wolfsfell trägt, oder der Werwolf, oder der Werewolf, ja, was vom, also hier, ja, das ist eine Figur oder ein Archetyp eines Dämons, der uns bis in älteste Erinnerungen unseres kollektiven Geistes begleitet. Und wahrscheinlich,
es ist der älteste Dämon, aber
behaupte jetzt, nicht nur ich.
Also, ja, wobei, darauf kommen wir ja dann auch, also der Begriff Vampir, der hat sich ja erst geformt, also damals.
Genau. Er hat sich quasi, also das ist aus einer Kultur, aus einem Kulturkreis, der natürlich sehr viel Input bekommen hat, und das ist mein Forschungsgebiet, auch der Balkan, wo aus verschiedensten Kulturkreisen die Welterklärung, und wir sprechen da auch von vorchristlich oder vorreligiösen Zuständen, wie es der Animismus ist. Animismus von Anima, die Seele, die beseelte Welt, wo alles miteinander verbunden ist, wo es einen konkreten Körper, ein konkretes Leben und ein hiesiges Leben eben gibt und einen spirituellen Körper, eine Seele, ein Geist, der in der eigentlichen Realität, ja, also diese spirituelle Ebene im Animismus war die eigentliche Realität. Und diese weltliche hier war nur die vordergründige, die wir durch unsere beschränkten Sinne gesehen haben.
Ja, die Anderswelt, um die es ja sehr oft auch geht auf dieser Sendung. Mhm. Aber bevor wir da jetzt voll in den Vampirglauben einsteigen, ja. Du hast ein Buch geschrieben, das Franz-Ferdinand-Prinzip. Ich habe es da jetzt schon am Regal stehen. Ja. Es ist man sieht die blutüberströmte Uniform von Franz Ferdinand, der ja 360.000 Tiere erschossen hat
in seinem Leben, und wäre er älter worden, wären es wahrscheinlich noch viel mehr. Er war ein manischer Jäger, ja, völlig gleichgültig gegenüber dem Tod. Vielleicht trifft es hier auch dem Vampir-Thema.
Ja. Ich dachte, irgendwie passt es dann doch, und habe es dann heute noch verlinkt drauf.
Ja. Und in diesem Buch, vielleicht ganz kurz erzählt, geht es um den, der zweite Titel ist, wie der Erste Weltkrieg wirklich begann.
Ja.
Und nämlich ziemlich genau ein Jahr vor den Schüssen in Sarajevo, die so gemeinhin als der Beginn des Ersten Weltkrieges.
Der Startschuss.
Oder so, wo wir auch genug andere Argumente wissen, dass es nicht so war oder inszeniert war. Aber in meinem Buch handelt es, wie die Sage vom Zlatorog, vom goldgehörnten weißen Albino-Gams, die im ganzen slawischen Raum bis in die Alpen verbreitet ist, hier eine reelle Geschichte eines mächtigen Menschen damals in der Weltgeschichte zueinander führt und eine Sage erklärt oder auch zeigt, wie es wirklich begonnen hat mit diesem fatalen Schuss des Franz Ferdinands im Salzburger Blühnbachtal, im Bluntautal bei Golling, wo er Treibjagden veranstaltete. Da musste jeder Bauer seinen ältesten Sohn stellen, die durch die steilen Kämme der Gebirge wild herantrieb. Und Franz Ferdinand und seine geladenen Gäste saßen in den Schießstuben, und der Jäger machte sie aufmerksam, da ist wieder eine weiße Gams. Er stand auf, schoss, er war der beste Schütze seiner Zeit. Er hat gegen den Maharaja von Indien gewonnen im Schießen auf Rupien.
Okay.
Also das war seine manische Leidenschaft, das Schießen. Er hatte auch den modernsten Schießstand damals. Aber er hat auf jeden Fall ziemlich genau ein Jahr vor den Schüssen in Sarajevo im Blundertal eben diese weiße Gams geschossen. Sein Jäger hat ihm noch gesagt, eure Eminenz, wissen Sie, das macht man nicht, weil es bringt Böses, also Unglück. Und er ist aufgestanden, hat geschossen, hat sich hingesetzt. Und das ist belegt, weil damals wurde ja auch alle Aussprüche vom Sekretär festgehalten, protokollartig. Und er sagte seiner Frau Sophie, erzählt dir, was er gerade getan hat. Und sie sagt, ja, Franz Ferdinand, warum hast du das getan? Und er sagt, ja, wenn es einem bestimmt ist zum Sterben, dann stirbt man heute. Halt. Und das war fast schon so eine Vorwegnahme seines Todes, dem er gleichgültig gegenübersteht, weil er gemetzelt hat und hat diese weiße Gams geschossen, die heute noch im Haus der Natur in Salzburg ausgestellt ist, diese Gams, die er geschossen hatte, die auch eine ganz interessante Geschichte, niemand wollte mit der dann was mehr zu tun haben nach der Sache und so. Ja, das ist so der
Okay, also
sehr schöne Fotografien,
ein Statement, ja, sehr schöner Bildband.
Der Enkelin von Franz Ferdinand auch zu der Familiengeschichte der Jagd und wie sie dazu steht und wie sie das gesehen hat. Sehr interessante Position vom Direktor des Hauses der Natur von Salzburg, der auch botanisch hier ganz eine interessante Verbindung finden konnte zwischen der Sage und der Realität. Also es ist ein sehr schöner, spannender Bogen, der hier eine mögliche Erklärung außerhalb traditioneller wissenschaftlicher Erklärmuster, aber mit Hilfe der kulturwissenschaftlichen, erzählwissenschaftlichen Forschung plötzlich in politische Sphären kommt, in realpolitische, in weltpolitische.
Also deine These, die Weiße Gams hat den Ersten Weltkrieg losgetreten, schon ein Jahr davor.
So hinter quasi. Der Weißen Gams stehen nämlich die drei weißen Frauen. Die kennt man aus den Sagen der Alpenwelt, die kennt man aber im griechischen Mythologie auch als die drei Nornen. Da gibt's immer wieder diese drei weißen Frauen, die nämlich das Schicksal spinnen. Mhm. Und durch diesen Schuss, der einfach ein Sakrileg war, haben sie ihm quasi dem Franz Ferdinand, und ich habe ja auch in meiner Recherche andere Personen der Weltgeschichte gefunden, die auch weiße Gämse abgeschossen haben, belegterweise, und dann durch eine Waffe umgekommen sind. Mhm. Also das war der Rudolf, Kronprinz Rudolf vor ihm, den dann im Meierling, der hat am Dachstein eine weiße Gams geschossen vorher. Also. Und eben, der Sakrilegschütze, der eine weiße Gams schießt, stirbt binnen Jahrestag. So ist es überliefert. Ja. Und das ist diesen Personen passiert. Und die größte Parallele zu Franz Ferdinand hatte der Ceausescu, der hat sogar zwei gleichzeitig aus einer Gondel herausgeschossen und das war ein armanischer Jäger, wollte der größte Bärenjäger seiner Zeit sein. Und so.
Na gut, hat ihm auch nicht gut bekommen. Du bist ja Künstler, also auch, bin jetzt fast versucht zu sagen, aber also weiß jetzt nicht, was bei dir jetzt mehr, oder ich nehme mal an, die Gewichtung wandert dann zwischen der Kunst und deiner wissenschaftlichen Arbeit.
Da gibt es zum Glück Phasen, unser Epiflut-System und zum Glück wirklich.
In deiner Bio habe ich da einen interessanten Satz gefunden, künstlerische Praxis als magisch-rituelle Handlung.
Ja.
Erklär das einmal.
Also ich habe durch verschiedene Ansätze entdeckt in der Geschichte der Kunst, aber auch in so vielen in Literatur, in eigenen Erfahrungen, dass künstlerische Praxis, wie sie heute gelebt wird, oft sehr intellektualisiert, sehr auf einer Metaebene ist, sehr reflektiert darüber. Das sagt ja Baudrillard auch, die Meta-Realität, in der nichts mehr fassbar ist, wo wir nur mehr reden über einen Diskurs zu etwas und nicht mehr direkt über das, was ja auch nur ein Zeichensystem ist. Also wir sind schon in der dritten Potenz eines Zeichensystems zu etwas, die Meta-Realität. Und in der Kunst eine Rettung steckt, und zwar, dass sie, und das haben die Dadaisten vor 100 Jahren schon entdeckt, diese Transformance ist so ein Wort, was mir jetzt spontan einfällt, wenn sie haben gemerkt,
schönes
sie,
Wort.
Es ist so eine Wortfindung, Copyright ist bei Marina Stiegler, und trifft aber sehr wundervoll dieses Transformieren in einer Performance, ja, sagen wir mal so, wo du vielleicht würde man es in einer esoterischen Sprache Channeling oder besessen werden oder in Zungen sprechen oder, aber wenn du in eine Realität des Seins einsteigst auf der Bühne, die plötzlich nur mehr ist, nur mehr das Sein ist, ja, das Sein im Werden und der Moment so transformiert, die Realität so transformiert, dass die Zuseher, die live dabei sind, im besten Fall ihre eigene Transformation schaffen können. Mhm. Ja. Und das ist so ein Funke, der überschlägt und der wirklich sehr spannend ist, wo ich die Grenze zwischen Kunst und jetzt Magie da gibt es ja sehr viele Layer, die man jetzt da drüber legen kann, auch aktive Gestaltung deiner Realität oder all diese Modelle. Es geht im Endeffekt darum, dass du Schlüsselmomente schaffst, ja, auch durch Askese, auch durch Vorbereitung, auch durch rituelle Handlung, auch durch die Kraft der Worte, auch durch einen kollektiven Geist, der sich zusammenbraut, in einer Performance, in einer Transformance, in einer Lecture, in einer, ja, in einem Live-Setting, in einem Happening, hat man es vielleicht auch einmal genannt und so weiter. Und es gibt ja kunstwissenschaftlich sehr viele Ansatzpunkte, Künstler und Künstlerinnen, die auf allen Teilen der Welt mit magischen Ritualen Realität schaffen und es wird als Kunst rezipiert.
Mhm. Ja. Aber jetzt sind ja auch in Graz, also Aktionskunst vor dem Stadtpark und so, ne? Da ist ja, gibt's ja eine Tradition hier.
Ja.
Für Dinge, die da jetzt andocken, das, was du jetzt gerade erzählt hast, würde ich sagen.
Ich weiß nur nicht, wie quasi spirituell das aufgeladen war dann auch. Ja, weil das wäre ja noch ein Layer drüber.
Ich war ein Kind, ich war nicht dabei.
Eben.
Ja. Die Kommentare meiner Großeltern, die das nicht gutiert haben, habe ich mitgekriegt.
Okay. Aber das ist ja auch eine Transformation innerhalb einer Kultur dann, ja, durch solche Prozesse, durch Steirischer Herbst, durch Forum Stadtpark oder so. Also das hat sicher auch eine rituelle Handlung gemacht. Da muss man gar nicht an Günter Brust denken oder so, der ja da voll in Trance gegangen ist und alle Anzeichen einer magischen rituellen Handlung auch an sich selber und seinen Leuten verübt hat.
Aha.
Wie man weiß, sehr ambivalent, weil es auch gefährlich ist.
Freitag, apropos gefährlich, ist ja ein guter Tag, um Vampire zu jagen und zu vernichten.
Naja, so will es konkret. Ich glaube, da willst du jetzt an einen Satz aus meiner Diplomarbeit irgendwo abholen.
Naja, ich versuche jetzt überzuleiten zum Thema Vampire. Und das ist eine schöne Überleitung. Aber natürlich, die Information habe ich aus deiner Diplomarbeit. Sie liegt da neben mir. Ich habe sie gelesen. Sehr spannend, sehr breiter, also Slawistik kommt natürlich auch prominent drin vor, hat mich jetzt nicht so interessiert, aber sehr interessant fand ich die Bezüge zur K&K-Monarchie, die ja. Perspektive der K&K-Monarchie drauf, auf das möchte ich auf jeden Fall zu sprechen kommen. Ja. Und ja, dann natürlich der Volksglaube, das ist ja auch der Start hier unseres Gesprächs über Vampire. Also wir werden uns da irgendwie vom Volksglauben zu den literarischen Ergüssen weiterhandeln und von dort dann in die Realität durchaus kursiv gesetzt zu verstehen.
Also in die dritte Realität meinst du? Weil das waren die vorher waren alles auch,
die,
auch schon Realitäten.
In die Realität, von dir, in der wir uns jetzt quasi... Ja. irgendwo unterhalten, ja, oder ja. zumindest der Meinung sind, dass wir uns unterhalten.
Ja, ja.
Und wo es ja auch, sage ich mal, Menschen gibt, die den Vampirismus sehr ernst nehmen und sich als Vampire bezeichnen.
Und es gab ja Menschen, die starben. Und es
Moment
gab
mal, Dracula war doch auch ein Vampir, schreibt da jemand. Ja, richtig. Und auch um Dracula wird es ja gehen, der ja ein Volksheld ist in seinem...
Naja, schon zwei Sachen, die ich dann gleich wieder eigentlich ummünzen muss, weil es anders ist. Aber
okay, da fangen wir gleich mal an. Dracula. Ist, also da sind wir jetzt in Rumänien, weißt du, nicht im slawischen Raum, aber ist ja nicht.
Ja, also, naja, da sind wir quasi jetzt schon in dieser zweiten Evolution des Vampirs, oder ja, mindestens in der zweiten. Mein Fokus auf in der Arbeit war vor allem der Volksglauben an Vampire und an Vampirismus. Also die ersten Anfänge, die etymologischen Anfänge dieses Dämons, und die habe ich kulturwissenschaftlich nachverfolgt, ethnologische Texte gelesen, aus dem Zyrillischen übersetzt, in Archiven, in Novi Sad, in Belgrad, in Niš, in Zagreb, Spuren Spuren des Glaubens an Vampire gesucht. Und ich habe einen reichhaltigen Fundus an Ritualen, an Handlungen, an Beschwörungsformeln, an Glauben an Vampire gefunden. Und das ist das eine. Ja. Das ist quasi ein Substrakt einer animistischen Realität, ja, die dann halt das Kleid auch eines Katholizismus oder einer Orthodoxie oder eines Islam oder auch eines Judentum oder so bekommen hat, drüber gestülpt hat. Da waren halt dann auf einmal diese animistischen Kräfte vom Satan oder, ja, aber sie wurden eben fast schon synkretistisch quasi drüber gestülpt und miteinander verwoben, so dass vor allem die orthodoxe Kirche am Balkan, die ja immer die Grenze zum Islam war, versuchte auch ein bisschen die Leute zu manipulieren und so. Das Zweite, was du ansprichst, und ja, das fragen mich immer dann alle gleich und so, Dracula, er ist der populärste Vampir quasi. Bram Stoker hat Graf Dracula geschrieben, geprägt. Und da sind zwei sehr interessante Geschichten dahinter.
Aber vielleicht kommen wir vielleicht noch später dann, oder im Detail? Oder wollen wir das jetzt schon?
Oder? Naja, ich meine, wenn die Frage jetzt da ist, oder dann ist es auch für mich leichter, weil dann kann man das endlich auf Zeiten tun und über eigentliche Sachen reden. Er ist medial der Star, ohne Frage, aber er hat sehr wenig mit der reellen Vorlage des Vlad Tepes zu tun. Auch da, das Schloss, wo jetzt alle hinpilgern, ist eigentlich ursprünglich gar nicht das vom Lord Tepes. Und der war, wenn du in Transsilvanien oder in Siebenbürgen die Leute fragst, wer er war, dann war er ein Volksheld, ein Befreier von den Osmanen.
Das ist
interessant. Und er war einfach nur quasi der gröbere Schlechter, noch der Wildere. Und darum hat er sein Volk, seine Menschen beschützt und befreit von den Osmanen, die ein Joch 500 Jahre am Balkan führten. Also wenn du da sagst Vampir, dann sind sie beleidigt zum Teil. Natürlich gibt es auch Vampirismusphänomene in Rumänien.
Wenn ich sage Vampir, wer ist dann beleidigt?
Also die Menschen, weil
die Rumänen
oder weil er quasi ihre Kultur befreit hat. Ja. Mhm. Dass er zum Vampir, zum Dracula, zum Grafen wurde, ist eine literarische Erfindung von Bram Stoker, und das ist das Interessante, es hat nämlich auch eine Verbindung mit der Steiermark, mit Schloss Henfeld, das ja ein wunderschönes Wasserrenaissance-Schloss im Süden der Steiermark ist, wo der Hammer Burgstall gelebt hat. Das war der erste Orientalist hier im deutschsprachigen Raum, hat sich sehr früh da etabliert, auch war in Istanbul, war im arabischen Raum, und darum gibt es auch dort noch so in der Inschrift arabische Zeichen. Und ein Reisender aus England, weil die Frau von Hammer Burgstall war eine englische Lady, kam sie besuchen, ein Basil Hall, ein Kapitän der englischen Armee, einen Winter lang, und schrieb darüber einen Reisebericht. Und dieser Reisebericht fiel Bram Stoker in die Hände. Und als die Steiermark damals dann schon irgendwie nicht mehr so exotisch war, weil sie schon so erforscht wurde und so, für England war das ja am Anfang noch Balkan hier oder exotisches, fremdes Land. Ja, und
drum in irgendeinem Lexikon stand einmal, das haben wir sogar wirklich gelesen, das war gar nicht so altes Lexikon, vielleicht so 90, 100 Jahre alt, Steiermark, wir sind ja Steirer, wildes Bergvolk hinterm Semmering.
Es gab wahrscheinlich das mehrere solche Beschreibungen.
Ja. Wo?
Und darum, eben wegen diesen Beschreibungen, wollte er ursprünglich seine Vampirnovelle Count Vampire from Styria nennen. Ja? Und es ist belegt, in seinen Notizen gibt es diese Belege, dass er das so nennen wollte. Und dann kam aber irgendwie dieses Transsilvanien, die Geschichte von Vlad Tepes zu seinen Ohren, und er fand es noch viel exotischer, noch viel weiter. Das brauchte er ja auch als Gegenpol zu London, zu der aufgeklärten Welt und so. Und dann kam dieser Vlad Tepes ins Spiel, und der wurde dann Graf Dracula.
Mhm. Interessant. Der Vampirglaube hat den Hexenglauben abgelöst.
In dem Sinne ja. Als quasi sich in der Zeit des Enlightenment, der Erleuchtung, wenn man so bildlich nehmen würde, die ja, wie wir wissen, auch nicht die helleste Zeit war, also Aufklärung, da wollten die Leute... Also da war die Inquisition quasi schon so weit im Rückzug, ja, weil die Aufklärung sagte, was ist das, das geht so nicht oder so. Und das ist ein Prozess, der in Europa so über 150, 200 Jahre sicher irgendwie so herumgespuckt ist. Aber im kollektiven Angst und Wahn, ja, hat sich sicherlich der Vampirglaube hat den Hexenglauben in Europa abgelöst, eben durch diese Vampirepidemien, die halt, die Geschichten sind dann kursiert durch ganz Europa, und vielleicht steige ich hier ein, also dieser erste Moment, wo das Wort Vampir im westlichen, in der westlichen Kultur und Wissenschaftswelt auftauchte, das war 1720, 32 als quasi so ein zentraler Moment. Es gab auch schon davor Epidemien, aber das war diese berühmte serbische Vampirepidemie. Mhm. Ja. 1732, Maria Theresia, Prinz Eugen hat im Passarowitzer Frieden von 1718 erstmals Ländereien südlich der Donau und südlich Belgrads von den Osmanen erobert, nach 500 Jahren sind sie über die Donau. Und dort haben sie serbische Wehrbauern angesiedelt, die dort in der Krajina, in dieser Wehrzone, also sie haben Sonderrechte bekommen, Land und so weiter, und dafür mussten sie die Grenze sichern. Das hat sich ganz gut erprobt, weil die Serben ein sehr wehrhaftes Volk immer schon waren. Und plötzlich sagt ein Dorf, Kisiljevo, ein ganzes Dorf, sie kämpfen nicht mehr gegen die Osmanen, weil sie von einem Fluch befallen wurden, und das ist der Vampire. Und das ging dann so weit, dass es eben die österreichische Hierarchie und Informationskette und ging bis Wien, und es wurde dann eben im Geiste der Aufklärung, man schickte einen Militärarzt hin, einen Seuchenarzt, der hier wohl vorwissenschaftlichen Methoden versuchte, hier dann einfach etwas anderes zu erklären. Und das war in diesem Fall Dr. Flückinger, und es gibt Originalfaksimile, die ja hier auch vorliegen.
Das muss ich sagen, aus der Zeit. Eines der spannendsten Dinge in deiner Diplomarbeit war zu lesen, wie man damals schrieb und überhaupt die deutsche Sprache damals konstruiert war. Also das hat so überhaupt nichts mit der Art zu tun, wie wir jetzt sprechen oder schreiben, und ist gerade einmal 200 Jahre oder so her.
Ja. Also, es war vielleicht der Mittelhochdeutsch, vielleicht nicht ganz ausgeprägt. Aber der Mann hat in Wien studiert.
Ja.
Wie lang und wie? Also ja, das war aber wohl so ein Usus, und ich glaube, dass da aber auch eine gewisse Formalität damals auch schon drinnen steckte, die ja diese K&K-Monarchie ja bis in ihre letzten Jahre zutiefst hatte. So
ja, ja.
Beamtendeutsch, ein anderes
Gehabe. Dieses uralte Beamtendeutsch zu lesen. Und dann aber auch zu lesen, dass selbst in diesem Beamtendeutsch eigentlich so völliger Wildwuchs herrscht eigentlich.
Naja, vielleicht war er aber auch so beeindruckt von diesen Eindrücken, die ihm hier im wilden, barbarischen Serbien begegnet sind, dass er einfach auch nicht mehr wusste, wie er das beschreiben soll. Und das liest man ja auch raus, und vielleicht können wir auch später eine kurze Textzeile daraus vorlesen oder
ja,
so.
Ja, sehr gerne.
Auf jeden Fall liest man aus diesem Bericht und auch aus anderen ähnlichen Berichten, es gab ja damals in 20 Jahren, gab es 4, 5 solche Epidemien an der ganzen, Peripherie der Habsburger Monarchie, also von Polen über Ungarn, Slowakei, Bosnien, Serbien, Mazedonien, bis in Griechenland, in der Türkei habe ich Substrate dieses Vampirglaubens gefunden. Alle haben sie andere Worte, andere Namen, aber sehr viele Ähnlichkeiten. Vor allem in diesen Werwolf-Worten sind sehr, Karakonjul heißt er zum Beispiel, der schwarze Wolf, auf Türkisch, auf Makedonisch, auf Griechisch. Aber um vielleicht auf diesen Punkt 1732 zu kommen, erst durch den Versuch Flückingers für diese Reise und diese Erforschung, wo er dann wirklich, also da wurde behauptet, ein Bürger, Peter Blagojevic, quasi der erste namentlich bekannte Vampir im Balkanraum, habe sich vervampiert. Ja, vervampiert, das ist auch eine Wortschöpfung von mir innerhalb dieser Arbeit. Povampiritisse auf BKS, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, wo man den Prozess des zum Vampirwerdens als Verbform hat. Und das hat natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man zum Vampir wurde. Und dieser Peter Blagojevic, den hat er ausgegraben, nachdem alle im Dorf gesagt haben, der taucht bei uns nachts auf, der bringt uns Krankheiten, der schadet unserem Vieh, er saugt uns Energie, er bringt uns Unglück. Es ist auch eine, in diesem Sinne sagen sie immer auch Loscha Duscha, oder in dem Sinn ein Zlo Duscha, also ein schlechter Geist, der ihn inne hat. Ja. Auch hier Modelle, damals halt sehr christianisiert, dass eben ein Teufel in die Leiche eindringt, sie häutet, die Haut aufbläst und in der Form als Vampir saugend, als Mangelwesen, das ja das Urprinzip des Vampirismus ist, ein Mangelwesen, das bei den Lebenden sich nährt, um unendlich leben zu können.
Weil da im Chat gerade jemand verwirrt ist, Vampire und Werwölfe werden mehr oder weniger synonym verwendet.
Also das ist am Balkan. Das ist ein Spezifikum, aha, wo man eben auch erkennt, dass von hier aus eben dann die weitere mediale Evolution dieses Phänomens oder dieser Vampire oder dieses Dämons, Daimonos, die Maske, die Seele, der Gesandte, verwendet wurde. Und ja, also in dem Sinne, Vampir, Vukotlak, Werwolf war ursprünglich derselbe Dämon. Ja, es wurde auch geglaubt am Balkan in verschiedenen Regionen. Es gibt schon Variationen, aber so der Kerngehalt ist, dass sich Menschen, Männer wie Frauen, auch Kinder zum Vervampiren können, zum Werwolf werden können. Es gibt, in Mazedonien sagte man, jeder Mann muss einmal im Leben zum Werwolf werden oder so. Also das Symbol dahinter war natürlich der quasi das Animalische, ja, Ziege Jung würde sagen, quasi die Triebe oder den Trieb, ja, Eros Thanatos rauslässt, und das ist das Bild des Wolfes. Das war immer schon der Wolf, also der Mensch und der Wolf, das ist eine uralte Spa, ja, der Wolf ist auch im slawischen Raum ganz eine starke göttliche Äquivalenz, ja, die sich ja auch in Tierwelten zeigen. Also das hat nicht nur Zeus gemacht, das hat in vielen Kulturen Götter gegeben, die sich in Tiergestalten zeigten. Und so auch in der Mythologie zum Beispiel, auch ganz eine spannende Verbindung zwischen slawischer Mythologie und altkeltischer oder germanischer, nordischer Mythologie. Der Fenriswolf mit seinen beiden Kindern, die Wölfe waren, und die, man glaubte, zu Zeiten Ragnaröks, also zur Weltenwende, fressen sie Sonne und Mond auf. Und dasselbe Bild haben wir bei den Völkern am Balkan, bei den Osmanen, bei den Roma-Sinti, die im Kosovo leben, bei den Serben, bei den Kroaten, bei den Bosnien, Mazedonien, wo eben dieser größte Werwolf, ja, der eine chthonische Gottheit repräsentiert, chthonisch kommt so aus diesem der Welt, der Unterwelt und der Welt zugehörig, also einerseits das die Unterwelt, der Tod, Hades und all diese Verbindungen und andererseits die Erdoberfläche, das Leben, die Frucht, das Leben. Und das sind chthonische Gottheiten. Und da ist eben dieser Wolf ganz eine wichtige Äquivalenzfigur unseres Geistes. Sigmund Freud behauptet, dass die Erfindung des Dämons Vampir, wenn man so will, oder des Mangelwesen Dämons oder des Dämons überhaupt die erste intellektuelle Leistung der Menschheit ist.
Wow, ja, das habe ich sehr interessant gefunden. Mhm.
Und von dem her ansetzend, wenn man dann noch die Ebene dazu tut, dass man, was passiert, also das ist so ein Kernthema auch für mich, was passiert mit einer Gruppe an Menschen, mit einer Kultur, mit einer Sozietät, mit einer Überzeugtheit von mehreren Menschen, wenn sie an etwas glauben, was passiert mit dieser Gruppe? Ja, und hier spätestens seit quantenphysikalischen Parallelweltserklärungen und so weiß man, und hier setze ich vielleicht auch, also verweise ich noch einmal auch an die Vorsendung Bernhard Reicher, der ja hier auch ganz konkret erzählt, wie man seine Realität magisch beeinflussen kann, schaffen kann. In dem Sinn, was passiert mit einer ganzen Entität oder einer ganzen Gruppe, einem Dorf, wenn sie an dieses Vampir-Ding glauben? Mhm. Ja? Was passiert mit denen? Und mich interessiert, was sie sich da selber schaffen. Mhm. Und mein Versuch, einen Zugang zu finden, war einerseits eben sehr intellektuell, durch diese Recherche, durch diese alten Schriften, durch alles sehr kritisch. Ich habe die ersten schriftlichen Niederschriften des Wortes Vampir gefunden im 11. Jahrhundert in einer serbischen Monographie eines serbischen Herrschers, der Dushanov Zakonik, ja, sein Gesetzbuch vom Dushan, wo er eben die quasi das Ausgraben der Leichen verbietet, ja, und unter Strafe stellt, weil das anscheinend damals schon so verbreitet war. Ja. Und diese Belege quasi auch vom gelebten Glauben an Vampire habe ich bis in die Neuzeit, bis in die heutige Zeit verfolgt, über Berichte in Archiven, über Zeitungsartikel in der neuesten Zeit, bis hin zu meinen Forschungsreisen eben zu den Vlachen, die Minderheit der Vlachen, die sich über Rumänien, Bulgarien und Serbien erstreckt, die eine lateinische Sprache sprechen, vermischt mit den balkanischen Elementen der Umgebung und eigentlich fahrende Hirten waren oder ein ziehendes Volk und jetzt halt in diesen drei Staaten verteilt sind und berüchtigt am ganzen Balkan für ihre Magie. Vlaška magija. Da haben es alle wirklich Respekt. Ja, also, und das ist vielleicht auch etwas, was mich da so sehr interessiert hat, dass an diesem, vielleicht auch der, ich sage immer, am Balkan sind die Tore der Perzeption der Realität ein bisschen offener. Mhm. Dort ist vielleicht durch, von unserer Seite sagen wir eben immer so, die Balkanisierung Europas, ja, da gibt es ja diese Theorie, dass eben die Balkanisierung Europas für England war ja schon Binnenland Europa der Balkan, für Deutschland war Österreich der Balkan, für Salzburg ist Graz der Balkan, ja, hinterm Semmering eben. Also er schiebt sich immer weiter runter, bis dann irgendwann einmal die Bosnier, die Bulgaren und die Serben sagen, ja, wir sind Balkan, die freien sich oder so. Aber quasi diese auch eben, das hängt auch sehr stark mit diesem Vampirismus zusammen. Diese das Fremde, das Andere, das Unkultivierte, das Animalische, dieses auch irgendwie die Gefahr, also dieser Diskurs, der dann eben um diesen Vampirismus entstand, ja, und das ist ja das Spannende. Dieses vielgesichtige Wesen des Vampirs hat, ich nenne es transmedialer Vampir, ja, den ich erforsche, weil er springt über Medien, über Disziplinen, über Bereiche des gesamten Spektrums des Seins, von Energievampir bis eben volkstümlicher Vampir, Film, Literatur, das Phänomen des Vampirismus, wenn man so will, umgelegt auf die Menschheit, auf das kapitalistische System, auf gewisse Politiker, es taucht überall auf, ja. Und was ist das, dieses Phänomen des Vampirismus, dieses Mangelwesen, das uns da plagt seit Anbeginn unserer Zeit anscheinend? Und wie begegnet, also in wie vielen Gesichtern taucht es auf und in wie vielen Formen das Phänomen?
Und auch der moderne Vampir, sagst du, also modern jetzt
zeitgenössisch.
Oder zeitgenössische Vampir entstand 1732 quasi in dieser ersten Erwähnung offiziellen, oder?
Damit wir da den Bogen jetzt ein bisschen wieder oder den Kreis schließen. Genau, in diesen Berichten von Dr. Flückinger, der dann auch sein Geld haben wollte für die Reise dorthin. Er hat eben dort, wie man in seinen Berichten eben so spannend liest, fast schon selber Glauben angefangen an Vampire. Er hat diesen Peter Blagojevich ausgegraben, er lag da aufgedunsen, scheinbar die Fingernägel gewachsen, die Haare gewachsen, satt, ist im Rand frischer Blut über die Lippen, genährt, rot, rote Haut. So wie eben im Volksglauben erklärt wird, dass ein Vampir sich nähert, ja, entweder energetisch wie die Nachschmatzer oder eben real als Körper. Und daneben eine Leiche 2 Meter weiter, die kürzer drinnen ist und schon viel mehr verfault und verfest ist. Und solche Sachen konnte er sich nicht erklären. Mittlerweile kann die Wissenschaft das erklären. Auch die Fingernägel und die Haare wachsen nicht nach. Mittlerweile weiß man, dass einfach die Haut zurückgeht und damit scheinbar die Fingernägel und die Haare gewachsen sind. Ja. Okay. Oder dass eben durch Gärgase sich der Körper aufbläst und damit wohlgenährter und satter ausschaut als dieser ausgemergelte, kranke Körper, der da gestorben ist. Nur, wie kann man sich erklären, dass alle sagen, der kommt zu uns, sie glauben dran, er liegt da und verwest und so weiter. Und sie müssen dieses magische Ritual machen, damit sie sich ihm entledigen. Ja. Und ja, und darüber berichtet Flückinger, das geht nach Wien. In Wien macht es auf einmal ein Riesenpahoe. Und über Wien, auf der Universität Wien, ging es nach Prag, ging es nach Paris, ging es nach London. Und das Wort Vampir wurde international gebräuchlich. Und es ist quasi mit diesem Anlass aus Serbien heraus in die Welt gegangen und damit das eigentlich einzige serbische Wort, das international gebräuchlich ist. Aha. Wenn gleich auch es etymologisch sehr viele Zugänge gibt, wo das Wort dann wirklich herkommt. Es gibt zum Beispiel hier die Variante des ukrainischen Upir und des weißrussischen und russischen Upir. Dann gibt es die Theorie, dass es von Wampiti kommt, der Wampiti, austrinken, ja, der Trinker. Dann gibt es eine türkische Variante, wo auch eine Upir, eine Hexe, die quasi jungen Männern, wenn sie barfuß durch den Wald gehen, durch die Fußsohle Blut aussaugt und so. Also es gibt hier ein paar Theorien, wo es wirklich herkommt, aber konkret kann man das auf 1732 festmachen, dass es über diese Achse in die Welt ging.
Da gibt es auch ziemliche Parallelen zum Lilith-Mythos.
Der steckt natürlich voll da drinnen.
Ja, also gerade jetzt diese Hexe, von der du gesprochen hast, die jungen Männern die Energie absaugt. Ja. Also da gibt es ja verschiedenste Hexen, die das auf verschiedenste Orten tun und verschiedenste Energien, sehr oft sexuelle Energien.
Ja. Also hier substituiert der Vampirglaube wohl auch irgendwie gewisse Hexenansätze oder eben Volksglaube an Hexen. Und darum hat er ihn auch, da sind wir ja auch gewesen, irgendwie abgelöst und in eine andere, wenigstens, sagen wir mal so, wenigstens auf die Ebene von Toten gehoben, dass nicht mehr lebende Menschen gejagt werden, sondern es sind die Toten, die wiederkommen, die Leiche, die lebende Leiche oder der Untote oder der Revenant, wie er in England schon bereits aus dem 11. Jahrhundert bekannt war, der Wiederkehrer. Der Nachschmatzer-Glaube gab es in Deutschland im Norden auch sehr verbreitet. Es gibt sehr
viele. Nachschmatzer habe ich noch nie gehört. Ne?
Nachkauer und Nachschmatzer. Aha, das kam von Verfallprozessen. Also die Menschen glaubten, da hörten da quasi aus einem nicht ganz mit Steinen schön zugemachten Grab und hörten Verfallsprozesse schmatzen. Und sie glaubten eben an so eine Art telepathische Verbindung, dass der seiner Familie, und das ist das Spezifikum auch dieses Vampirs oder dieses Dämons, des Mangelwesens, dass er immer seinen Nächsten als erstes kommt. Mhm. Ja, seiner Frau, seiner Familie, seinen Kindern.
Ziemlich heimtückisch auch, ne? Dann.
Ja, natürlich.
Also heimtückisch. Im Vorgespräch hast du äußerst interessanten oder schaurigen Vergleich eigentlich gezogen. Und zwar das Mangelwesen, Vampir, der den anderen die Energie absaugt, und du hast es mit Babys verglichen.
Also jetzt, ich weiß,
also verglichen. Also du hast da irgendwie so eine Parallele gezogen.
Ich habe konkret über ein Bild gesprochen, das aufgetaucht ist in meiner Recherche.
Also auch das Baby als Mängelwesen und so. Ne?
Ja, natürlich, ja. Aber im guten Sinne. Ja. Also ich würde es jetzt nicht in diesen Vampirdiskurs mit hineinnehmen, direkt, aber in ein Vampirphänomen, wenn man so will.
Die Phänomenologie ist so
erschreckend.
Ja, aber ist
schon auch. Also,
aber du siehst es schon als positives Beispiel eines Mängelwesen und der Vampir ist das negative Beispiel, kann man das so sagen?
So wie die Ursprünge dieses Dämons, Daimonos hieß ja ursprünglich, war ja wertefrei. Ja, also es war ein Zwischenwesen zwischen den Welten, zwischen der Hierwelt und der Anderswelt, ein Mediator, meistens entweder ein Kind eines, also ein Halbgott, wenn man so will, einer Göttlichkeit und eines lebenden Wesens. Und von dem her waren sie Gesandte einer Gottheit, die mal gut, mal schlecht gelaunt war oder mal was Besseres für dich brachte oder dann was Vernichtendes. Und von dem her kam erst später dann die Aufteilung in quasi das, das mir mehr entspricht und daher nennen wir es Gute und das, das meinem vermeintlichen Weg weniger entspricht, nennen wir das Böse. In Wirklichkeit waren das launische Gottheiten, die einfach da gespielt haben mit uns in dieser archaischen Vorstellung eines der Griechen. Und das kombiniert mit dem Animismus, mit dieser Beseeltheit der ganzen Natur, in der jede Naturäußerung eine Äußerung einer Gottheit war, oder dieser Weltenenergie, dieses Mana, nennen sie es auch im Animismus, das du durch reales Essen auf dieser Erde bekommen kannst, aber auch wichtig eben im spirituellen Sinne bekommen kannst oder verlieren kannst. Ja. Und ja, da gibt es dann auch sehr spannende Verbindungen zum zeitgenössischen Vampirismus, wo Bluttrinken dann eher out ist und man sich fernöstlichen Techniken bedient, Energie abzusaugen. saugen.
Also direkt Energie, nicht über den Umweg des Blutes sozusagen.
Genau, obwohl da vielleicht jetzt der Punkt schon noch da ist, das Blut ist schon so ein essentielles Zeichen zu Leben und Tod. Es ist ein Mittler, es ist dieses heilige Liquidum, das uns am Leben hält und um das es geht. So quasi, der Vampir saugt ja auch immer das, was dir am heiligsten, am wichtigsten, am lebenswichtigsten ist. Ja. Und das ist dieses Blut. Und vielleicht darf ich jetzt hier diesen kurzen rituellen Akt einer...
Genau, du
einer quasi ganz banal runtergebrochen, ich schenke uns jetzt einfach ein Glas Rotwein ein.
Ja, wir machen da jetzt eine rituelle Rotweintrinkung. Ich trinke ja eigentlich kaum Rotwein, aber ich mache für dich eine Ausnahme.
Ich schenke dir auch nicht viel ein, es ist also wie in einem Ritual, man muss quasi, hier geht es nicht um die Dosis, hier geht es um den Akt. Ja?
Aha.
Und ich habe, also Rotwein spielt auch im Volksglauben ganz wichtige Rolle. In Rotwein wird zum Beispiel das Herz gekocht eines verstorbenen Familienangehörigen, der sich anderen Vernichtungsmaßnahmen widersetzt hat. Das ist eine der letzten. Da kann ich vielleicht dann auch das Bild zeichnen, was es hier alles für Regelwerke gab,
wie
man mit dem Vampir umgeht.
Aber vielleicht apotropäischen Handlungen, ein sehr schönes Wort, das ich aus deiner Arbeit gelernt habe.
Das wäre jetzt eine apotropäische Handlung.
Aha, das Rotweintrinken
ist apotropäisch. Okay. Genau, es ist eine Schutzhandlung.
Prost.
Prost zum Wohl aufs Leben, Živeli, wie die Menschen am Balkan sagen, oder in Serbien, Živeli aufs Leben.
Živeli. Na, ist nicht so schlecht.
Ja, das Blut Christi.
Die Gläser eher auf den Nebentisch.
Ja. Also die heilige Wandlung, das Blut Christi, da sind wir ja auch sehr in einer interessanten Parallele auch zu dem Vampirismus, ja, also so auch quasi Blut trinken, dann wirst du auch ein Vampir und so weiter, also im Vampir glauben an Vampire und auch deren evolutionär technisch dann jüngeren Ausformungen. Auch die die Nichtverwesung von Heiligen. Kennst du dieses Phänomen,
wo naja.
Ja, das ist ja auch ein vampirisches Zeichen eigentlich.
Was ist ja interessant von, also da wird, glaube ich, ein und dasselbe Zeichen völlig verschieden gedeutet. Ne? Da gab es auch so eine interessante Bezeichnung für diese Verwesenden, die für die Nichtverwesenden, wie war die schnell? Die
Jetzt im heiligen und im katholischen
Kontext,
oder?
In diesem Kontext jetzt.
Ach so, ja, also in Serbien gibt es quasi die Redewendung, eine Verfluchung, so wirst du noch 1000 Jahre nicht verwesen. Und damit, das ist einer der größten Flüche, den man jemand damals machen konnte, dort in der Gegend, weil man eben wusste, wenn er nicht verwest, dann kann die Seele auch nicht diesen Übergang schaffen in die Anderswelt. Und das ist auch ein folkloristischer Moment, diese 40 Tage, innerhalb derer, also dieser Ahnenkult bei den Slawen war sehr ausgeprägt, aus dem Animismus schon heraus, weil man wusste, es gibt eben diese Gesandtschaft, diese Dämonos, die dich angreifen. Sie glaubten auch, wenn man jemanden, also die Ahnen, wenn sie sterben, sind sie in einer Ahnenwelt und sind dir wohlgesonnen. Die Geister wiederum, die sind vergessene Ahnen, wo niemand mehr an sie denkt. Und hier hat man eben diese Energie. Ja? Deinen eigenen Ahnen gibst du Energie, Attention, Erinnerung, Aufmerksamkeit, Opfergaben, rituelle Handlungen. Du gehst jedes Jahr ins Grab, isst dort mit ihnen und so weiter. Und somit ernährt er sich, aber er ist dir wohlgesonnen. Ja? Und die vergessen werden, sind verirrte Geister quasi und können attackieren, können negativ werden, können Krankheiten bringen und so weiter. Und da hat man eben diese, und holen sich das, was sie nicht mehr bekommen, quasi, von den Lebenden. Das ist auch so eine Ebene. Und ja, also in diesem Feld des mythologischen, des ethnografischen Blickes eröffnet sich dann sehr viele Roots aus diesem Myzel quasi, entstand dann unser medialer Vampir, den wir heute bis True Blood und all die Hollywood-Produktionen des heutigen Seins finden, die evolutionär dann einfach Also es gibt ja quasi eine Evolution dieses literarischen Vampirs.
Ja, ja.
Oder dieses medialen Vampirs. Ja, da kriegt verschiedenste Ausströmungen. Heutzutage sind wir angelangt, und das ist eine Aussage eines zeitgenössischen Vampirfamilienvaters, Father Abraham. Nicht der mit die Schlümpfe,
ja, ja,
wie du das letzte Mal gemeint hast.
Es ist sehr eigenartig, dass also der Vater Abraham nicht nur das Oberhaupt der Schlümpfe, sondern auch der Vampire ist.
Also einer Vampirfamilie, die es sehr medial schafft, rauszugehen und sich sehr brandet. Und da gibt es viele, also allein in New York so aus verschiedenen Quellen, so um die 50 Familien, die tragen dann nach Mode oder je nach Filmstil die Szene, die nur der Vater ihnen geben kann, quasi nach einem Film. Ja, also so, ich möchte es nach, so im Stile von Interview mit einem Vampir. Und so kann man sich seine Vampiridentität dann auch schaffen, bauen oder so, obwohl die glauben natürlich an ein anderes Weltbild, wo sie erwachen. Ja. Und da gibt es eben diese Strigoi Vii und Strigoi Morte, also das kommt aus einem rumänischen Wort. Der Untoten, Strigoi, Strix.
Strigoi Moroi, glaube ich, heißen die anderen.
Strigoi Vii, Strigoi Morte. Mhm. Quasi die lebenden Vampire und die toten Vampire.
Strigoi und Moroi habe ich mir da aufgeschrieben. Aber, ja.
Moroi, ja, kommt eh auch aus diesem Tod. Und ja, quasi der zweite ist, der eine ist der lebende Vampir, der andere der Tod. Genau, aber dieser Vater Abraham behauptet eben auch oder sagt, jetzt ist unsere Zeit angebrochen. Der Vampir ist absolut populär, ist ein neuer Held. Ja. Er wird uns, er steht auch stellvertretend für unsere Zeit. Ja. So jung, dynamisch, mit Superkräften, unsterblich, ewig lebend, wir wollen eine ewige Jugend. Das steckt so in diesem ganzen turbokapitalistischen, neoliberalen.
Passt wunderbar zum Kapitalismus.
Voll, das so, ist der perfekte.
Nur mal die Fassade eigentlich da, ne, kann man sagen.
Ja. Und immer Realitas dahinter, gibt es genug vampirische Phänomene, die uns aussaugen, wenn man so will, wenn man diesen metaphysischen Vampir meint, ja, oder meinen kann. Dieses Phänomen, dass wir als Menschheit die Welt aussaugen, als Vampir, als Krankheit. Dass der Kapitalismus, die Banken, das hat schon französische Gelehrte im Mittelalter, aber in der Renaissance schon gesagt, dass Kapitalismus, Geld, Banken, dass Bankiers Vampire sind.
Ja, irgendwo im Chat habe ich auch schon den Begriff Geldvampir gelesen. Also wahrscheinlich hat derjenige das gemeint. Ja. Also es gibt auch welche, die uns jetzt schon gefolgt sind und auch ein Gläschen trinken übrigens.
Ja, aufs Leben da draußen.
Ja, nehmen wir noch ein.
Walking Dead aren't drinking red wine.
Gut. Nein, das finde ich nicht schlecht. Zurück nochmal zur Theresia, zur Maria Theresia nämlich. Mhm. Und ihrem Leibarzt.
Das Van Swieten.
Ja, der, wo ich irgendwo dann nicht konnte, also eine Parallele zu Van Helsing zu ziehen, dem Vampirjäger.
Das ist sehr naheliegend. Ja. Ja, also genau, dieser Diskurs, der damals geführt wurde, international bis hin nach Rom, in den Vatikan, über dieses Phänomen des serbischen Vampirismus und was das nun ist. Und da hat Michael Ranft zum Beispiel, ein deutscher Philosoph und Denker aus dem, ich glaube, evangelischen Eck, ein Pamphlet geschrieben, wie er das zerstückelt hat. Das gibt's nicht, das Aberglaube, das Volk und so. Aber es wurde ernst genommen und ernsthaft circa 70, 80 Jahre wissenschaftlich verfolgt, bis es dann quasi abgeschlossen wurde als unwissenschaftlich. Ja? Und damit spuckte er aber erst recht in der literarischen Welt, in der Vorstellungswelt der ländlichen Bevölkerung und so weiter, umso stärker. Also er brach erst so richtig ein im Westeuropa, als quasi die Wissenschaft gesagt hat, das ist geklärt.
Ich meine, es geht so ein bisschen, also generell der Umgang der empirischen Kultur mit diesem Thema und das ist halt immer wieder so ein Kreuzungspunkt auf dieser Sendung auch. Ne? Also da gibt es halt sehr oft dieses Zusammentreffen von wissenschaftlichen Ansätzen und folkloristischen Ansätzen. Aber was glaubst du, meint man damit, das ist nicht wissenschaftlich? Weil das verstehe ich nicht ganz. Weil wissenschaftlich ist nur entweder eine Untersuchungsmethode, aber ein Thema selbst kann ja nicht wissenschaftlich oder unwissenschaftlich sein. Mhm, sondern ein Thema ist einfach das Thema. Mhm, ja, ich kann jetzt sagen, ich kann mich jetzt so mit Vampiren auseinandersetzen wie du, das würde ich jetzt eher sagen, ist wissenschaftlich, aber da kommen wir dann eher noch dazu, weil da ist bei dir, sehe ich auch eine gewisse Ambivalenz. Also du hast nicht nur den wissenschaftlichen Zugang. Ne?
Ja. Na, zum aber, Glück nicht, der schließt ja ganz andere
Aber wie siehst du das? Was heißt das? Es ist, das Thema Vampir ist nicht wissenschaftlich.
Ja, Totschlägerargument, mit dem man einfach etwas wegstreicht.
Du meinst, es ist nicht empirisch nachweisbar, es ist nicht messbar, oder was bedeutet das, deiner Meinung nach?
Naja, also ich glaube, dass dort die eigentlich quasi aktiven Studien dazu vielleicht sogar noch fehlen. Ja, und ich habe hier sogar auch schon verschiedene Methoden entwickelt, wo man quasi diese wissenschaftliche Wiederholbarkeit reinbringt in Versuche.
Ja, in Studien. Das finde ich, du machst da so experimentelle Forschung auch dann. Ne?
Also
das sehe ich gern, was auch erfahren möchte.
Ja, also ich bin da in der Vorbereitung dazu. Es geht vielleicht kurz gesagt um der Zugang, Vampire haben keinen Schatten oder haben kein Spiegelbild, weil sie eben seelenlos sind, ja, wenn man so will. Das hat schon dieses Literarische, was man kennt, gell, das hat schon seine Äquivalenz auch im Volksglauben und in uralten Überzeugungen. Das würde aber auch heißen, dass man ihn nicht filmisch, fotografisch oder sonst wie festhalten kann, ja, diesen Vampir. Und da eben dieser Versuch, Vampirismus in anderen Spektren des Lichts festzuhalten. Und da bin ich auf Versuche mit der hochfrequenten Hochspannungsfotografie und auch mittlerweile Film, also
Kilian-Fotografie,
anderen bekannt, die ich einsetze, um quasi zeitgenössische Real Vampire, die das pflegen, die eine Kultur dazu auch haben, eine eigene Überzeugung. Da gibt es eine sehr spannende Diplomarbeit eines Grazer Theologen, der eben das Weltbild dieser zeitgenössischen Vampire erforscht, erklärt.
Und der zitierst du ja auch immer wieder in deiner Arbeit.
In meiner Arbeit bin ich im Volksglauben am Balkan. Ah. Ich habe ihn, glaube ich, gar nicht zitiert.
Okay. Ne?
Aber ich habe sie dir auch weitergesendet, weil du da reingeschaut hast, wo wirklich also so quasi ein theologischer Versuch in der Erklärung dieses Weltbildes dieser zeitgenössischen Vampire, the real vampires und ihre Familien und ihre Subkultur quasi versucht zu definieren und in einen theologischen, wissenschaftlichen Kontext zu bringen. Es ist noch recht unerforscht, weil ja auch jüngeres Phänomen. Was mich da eben interessiert, ist genau eben diesen Phänomen des Saugens, ja, des Absaugens dieser Energie, vielleicht eben in anderen Spektren des Lichts festzuhalten, mit anderen Experimenten, mit anderen darstellenden Methoden der bildgebende Methoden der Wissenschaft, und damit zu forschen, ja. Aber wenn du mich fragst, jetzt so plakativ werde ich oft gefragt, wenn das Thema darauf kommt.
Die Frage kommt gerade. Glaubt der Gast, Vampire im klassischen Sinne sind real existierende Wesen? Reine Glaubensfrage, bitte nur mit Ja oder Nein antworten.
Kannst du die nochmal wiederholen? Entschuldige.
Glaubt der Gast, Vampire im klassischen Sinne sind real existierende Wesen? Reine Glaubensfrage, bitte nur mit Ja oder Nein antworten. Sind Vampire im klassischen Sinne real existierend? Gibt es das wirklich?
Ja, genau. Das ist genau diese Frage, die mir auch so oft... Und ich muss dann immer wieder sagen, ich muss Sie da enttäuschen, lieber Zuhörer. Mich interessiert das gar nicht so vordergründig.
Du machst experimentell, also du denkst dir ja auch Experimente jetzt aus mit Hochfrequenzfotografie etc., um Vampirismus nachzuweisen oder dem irgendwie auf eine andere Art nachzuspüren, oder?
Ja, oder auch also vielleicht interessiert einfach das künstlerisch schon damit umzugehen.
Naja, das ist dann die Ausrede, wenn nichts rauskommt dabei, sage ich jetzt. Oder?
Es kommt so oder so was raus.
Ja.
Auch eine quasi... Eine Null ist eine Aussage oder so, oder eine
Ambivalenz
oder natürlich. Eine flache Linie ist auch eine Aussage.
Ja, selbstverständlich.
Ja, aber okay, also
Ja oder nein, was glaubt er?
Klassisch,
Butterbeidefische.
Klassisch, eben da tue ich mir schwer. Was ist klassisch? Was ist ein klassischer Vampir? Ja? Spricht er vom literarischen Vampir? Spricht er von dem Vampir, den ich versucht habe, hier in meiner Arbeit nachzufragen?
Und in deiner Arbeit beschreibst du, ich weiß nicht, ein Vampir-Spektrum eigentlich.
Genau,
ja?
Genau. Ja. Das hat sehr viele Ausformungen.
Ein dämonisches Spektrum an verschiedensten vampirösen Figuren. Oder vervampierten Wesenheiten oder wie auch immer.
Oder Ausformungen dieses vielgesichtigen Dämons, ja, der in den unterschiedlichen Medien, in den unterschiedlichsten Materialien, sogar in unbelebter Natur im Feuer sein kann.
Das heißt, du willst dazu nicht Ja oder Nein sagen?
Ich kann nicht.
Du kannst nicht.
Also klassischer Vampir ist
aber das
mir,
ist auch nicht,
also den klassischen würde ich sogar eher Nein sagen, glaube ich nicht.
Ja. Ja, aber es ist der klassische, das ist
eben,
ja die Frage.
Ja.
Ne? Ist es der Dracula? Graf ja. Dracula?
Genau, dann sage ich klares Nein. Ja? Ja. Also wenn das Bild des klassischen Vampirs, dieser auch Murnaus, Nosferatu oder so, ich meine, ich finde die geniale Kunst. Das also diese Vampirfilme des deutschen Surrealismus der 20er Jahre und so. Wundervoll. Ja. Schatten, Licht, dieses Einsetzen, dieses Weiß und Schwarz. Ja. Und dazwischen eben genau dieser Dämon der Schattenwelt. Also, das
er konkretisiert jetzt Wesen, die Blut saugen, um 500 Jahre zu leben. Jetzt habe ich aufstoßen vom Rotwein.
Ja, ja. Na.
Ah, nicht. Na. Okay, ja.
Also, die brauchen schon lange kein Blut mehr. Die Wesen, die 500 Jahre lang und länger leben.
Ja.
Aber Blut ist out, glaube
ich. Blut ist out, okay. Also, du verneinst nicht Wesen, die 500 Jahre leben. Also, jetzt außer Schildkröten, die jetzt auserkoren. Die leben sogar noch viel länger da.
Ja, ja, ja.
Oder, glaub,
ja. Na, aber ich, da auch ganz eine spannende Verbindung wieder, diese Grenze zwischen Wissenschaft und quasi Glauben, ja, Volksglauben oder auch schon literarischer oder medialer Glaube, dass es schon in die 70er Jahre Forschung gegeben hat an Ratten, ja, wo sie eine alte Ratte, die relativ schon verfallen ist, mit einer jungen Ratte einen aktiven Blutkreislauf verbunden haben, ja. Und sich hier im Alter und in der Funktionalität der Organe und so weiter eine Angleichung stattfand. Das heißt, dass die ältere Ratte wurde de facto jünger, die jüngere wurde de facto älter. Wenn man das weiterspinnt, und hier möchte ich eine offene Spirale, also eine Spirale aufmachen, auch der Eigenreflexion, gibt es hier schon unglaubliche, auf der Hand liegende Verbindungen, ja. Und in meinen, also, und das habe ich auch so spannend gefunden. Ich bin in Serbien, in Bosnien, in Mazedonien, in Griechenland herumgefahren, habe Menschen gefragt, habe eben bei diesen Vlachen sogar Balkan-Voodoo-Magier kennengelernt, also Vracar nennen sie dort, der zwei Wochen bevor ich ihn besucht habe, seinen letzten Vampir offiziell vernichtet hat.
Wow! Also das passiert heute noch. Die gehen noch immer mit das können wir ja dann noch die verschiedenen Werkzeuge der apotropäischen Handlungen.
Die können wir dann also die ist ja nur Schutzhandlung. Apotropäische Handlung ist nur Schutzhandlung.
Ah, okay. Das ist nicht die Vernichtung.
Das ist noch nicht die Vernichtung.
Ja, ja, das ist richtig.
Es gibt da eben diese. Aber ja, also wollen wir.
Wir haben da ein Hörbeispiel, genau. Und zwar ist das, erzähl einmal, also relativ kurz, so 1,5 Minuten, aber erzähl einmal, was hören wir da in dem Beispiel? Mhm. Also Vracar, eine Beschwörungsformel, spricht der Mann dort.
Ja, ich habe...
Und es ist in Vracar, ist das?
Nein, ja, also dieser Vampirjäger oder dieses Medium oder wie man es anders übersetzen würde, dieser Vracar, ja, dieser Balkan-Voodoo-Magier, wenn man so platt herunterbrochen will, den habe ich gefunden. Also gerade da hat fast jedes Dorf hat da ein Medium, einen Hellseher, jemand, der Liebeszauber legen kann. Dafür sind sie auch sehr, sehr quasi gefürchtet, quasi diese vlachische Magie der Liebeszaubers. Ja.
Wo sind wir da geografisch?
Das ist Ostserbien, an der Grenze zu Rumänien und Bulgarien, also vom Eisernen Tor, wo die Donau so eng wird.
Tiefster Balkan
sozusagen. Ist runter in den Süden gezogen. Und ja, und dort, ganz spannend, komme ich quasi, dort köhlt man noch Holz, ja, und ich blieb dort stehen, sehr, sehr spannende, ästhetische, schöne Atmosphäre, da die Menschen mit Holz, mit Kohle arbeiten, total schwarz, räumen es denn aus und so. Und ich frage nach jemand, der hier vielleicht Karakonjul kennt oder Vampire oder Vukodlazi oder die 50 Namen, die man, unter denen man ihn so kennt, oder in der Gegend halt dann vielleicht nur 20. Und sie sagen mir den Weg, so ein Haus am Rande des Ortes, wo drei Figuren aus dem Fenster schauen. Ich fahre dorthin und da ist ein großer, ganz, also ein total ärmliches Haus, so ein klassischer Lehmhaus aus Ostserbien. Und da steht ein fettes Auto von Belgrader Kennzeichen davor. Und ich klopfe an, werde reingebeten, sehe, dass da eine Dame am Tisch sitzt mit einem Mann um die 80, der aber noch rüstig und mit rotem Gesicht, weißem Bart da sitzt und gestikuliert und stark. Und er sieht mich, ich stelle mich vor, Igor Petkovic, ich bin hierher geschickt worden, ich würde gern ein Gespräch führen. Und er schickt die Dame weg und ich sehe noch, sie nimmt sich dann und sagt ihr, er kann ihr jetzt nicht helfen, sie soll später zurückkommen. Und sie war Belgrad weit weg und hat 500 Euro am Tisch liegen gehabt. Also da war das Werk eine Beauftragung gewesen. Aber er schickt sie weg. Ich sitze da, ich werde bewirtet, da gibt's Kaffee, ein Rakia, wie es so klassisch ist. Und sagt er mir, Igor, ich habe von dir geträumt, dass du kommen wirst und dass ich dir meine Lebensgeschichte erzählen werde. Und damit hat begonnen eine Aufnahme, die ich audiovisuell auch aufgenommen habe, von 2,5-3 Stunden. Da wird jetzt dann eben ein kurze Sequenz daraus gezeigt. Und diesem Vratschar hat mir eine Welt eröffnet, die in der Liebeszauber, in der Karakonjul, in der Vampire leben, in der er seit Kind an, seit einem Erwachungsmoment, damals im Zweiten Weltkrieg zwischen der Roten Armee, den Partisanen und den Deutschen, er als kleines Kind oder so, dazwischen irgendwo in diesem einen Moment hatte er eben dann diese erste Vision und seitdem hat er daran weitergearbeitet und wird bezahlt dafür. Da kommt die Familie zu ihm, zahlt einen gewissen Betrag, der gar nicht wenig ist, und er geht dann diesen Großvater, der vor 3 Monaten gestorben ist oder und wo alle behaupten, der kommt uns nach, rituell vernichten. Und ja, also in dieser Aufnahme mit diesem Vratschar hat er einen kurzen Moment der Intensität eines dieser Rituale zeigen können, weil man kann das auch nur anteasen, er kann da ja nicht wirklich ein Ritual starten jetzt so. Ja? Das ist ja. Aber einen Teil konnte er zeigen und das ist dieser Teil, wo er das alte Oče naš, das Vater unser, das serbische Vater unser, in einer walachischen Form singt oder rezitiert und in einer Tonlage interniert, die auf der Wellenlänge ist, die er braucht. Auch da variiert, das sagt er, aber jeder Vampir hat eine andere Wellenlänge, andere Tonhöhe. Da gibt es ganz, ganz starke Bilder und vielleicht hören wir da mal kurz rein, was vielleicht auch die Qualität dieses Redeflusses auch an, vielleicht spürt man ein bisschen was an der Energie. Ja.
Und er rezitiert ja das Vater Unser in Vlachisch.
Auf Vlachisch, aber.
In diesem Aufzug, den wir jetzt hören.
Genau, aber schon als Beschwörungsformel und schon ganz gezielt eine Beschwörungsformel im Ritual um die Vernichtung eines Vampirs.
Okay.
Oče naš koji si na nebesi ili jesi ne na besi. To je stari oče naš, da. Pride carstvo, pridi jako ja, nek bude volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlju, hleb naš, našu ti ne daj nam danas, opraštaj našu dugovi kao što mi opraštaj od svoje dunice, ne uvedi našu iskušenje, zbavi nas od zloj, naopako, vakušaja mina i oca i sina. To ti je kao jedna, a kažem na vlaški sad, pazi dobro. Na vlaški, dobro pazi, može da, i da se slima, može da se čuje, da. Kaže ovako, dok mi tijeku majka presije, Bog, sad ćem ga uporodicu. Tresnika vardarja, vesnika letinka, šapće na prasiće, obzunaće, note na suneće, Dječe prikazuj, dojš preti domaćin, La Dumnezeu să ne închini.
Ja. Ja, also dieser zweite Teil, das war das Vlachische, davor war es auf einem serbischen Dialekt. Ja.
Okay.
Und ja, da, also diese wellenartige Stufe, Frequenz und so, das ist sehr, sehr typisch auch und hat auch was mit diesen Oberton-Traditionen des Atonalen im serbischen Gesängen oder in balkanischen Gesängen kulturübergreifend.
Ja. Da gibt es auch einen Oberton, eine Oberton-Tradition.
Ja, wo so also, oft Frauenchöre, die atonal und Obertöne besingen und die für quasi westliche Ohren ziemlich schräg, schrill, archaisch klingen, aber eine wunderschöne Tiefe und das Spiritualität, aber auch im Wehklagen, aber auch im Schmerz, aber auch in der Schönheit bekommen. Ja. Also so aus dieser Tradition einer Beschwörung auch. Ja. Und das ist eben auch ein Bild zum Beispiel, das ich jetzt, ich vielleicht auch noch kurz erwähnt, ich bin gerade in der Vorbereitungsphase einer Crowdfunding-Kampagne für mein nächstes Buch quasi, das genau diese Erkenntnisse meiner Forschung ja in Buchform bringen wird, mit Reenactment-Fotografien dieses Volksglaubens, dieses Uraltens, der quasi die urarchaischen Bilder unserer schreckensten Nächte, der Aufhocker, der Succubus, die Lilith, die Kali, die, also ein Substrat der Urdämonen habe ich dort eben quasi beschrieben gefunden und ich möchte das im Reenactment zeigen, was da für Bilder aus dieser tiefsten Unbewussten unseres kollektiven Seins heraus entsteht. Und hier zum Beispiel eine Methode, wenn es ein starker Vampir auch ist, ist, dass Frauen diese Wehklagegesänge, das kenne ich auch von meiner Großmutter und aus meiner Familie, wo wenn der Mann stirbt oder ein Familienmitglied stirbt, dann gehen die Frauen vor, ziehen sich an den Haaren und singen Wehklagegesänge. Ja? Und das fährt unter die Haut.
Das kenne ich auch aus, also meine arabische Großmutter, da kenne ich auch solche.
Ja?
Solche.
Ja, dann wird es eh wahrscheinlich so aus dem Dinge arabischen
Raum. Also, aber das ist wahrscheinlich, ich meine, ja. Also ein bisschen erinnert es mir jetzt dran.
Okay.
Ja? Vor allem, dass sie sich an den Haaren ziehen.
Ziehen und, so. Ja, ja. Ja, und in den Schmerz gehen und ja. Wirklich so. Und genau, und Frauen, die quasi gegen einen Uhrzeiger sind, rückwärts gehend, diese Gesänge auch rückwärts singen, währenddem quasi das Grab ausgegraben wird, weil das ist ja ein hochmagischer, ritueller Akt, der sehr gefährlich ist. Und da muss alles passen, dass da niemand einfach Schaden erleidet, weil das wäre ein großer Schaden, wenn man einen Vampir quasi beim Vernichten, wenn da ein Fehler passiert, dann ist man selber dran. Also das sind sehr, sehr respekteinflößende Rituale, die sich damit beschäftigen, also das machen ganz wenige. Und es gibt da aber begabte Menschen oder so Sonderwesen, das Kind des Vampirs zum Beispiel oder ein Fremder oder ein besonderer Gesandter der Götter, die können Vampire jagen, ohne dass ihnen was zu passiert. Ja, das finde ich auch sehr spannend. Der Fremde quasi als Gesandter einer Gottheit oder eben das Kind eines Vampirs. Das ist ja auch sehr spannend, dass es eben diese sexuelle Komponente, auf das kommen, werde ich auch oft gefragt, was ist da jetzt mit dem? Natürlich das Beißen, der Phallusartige der Zähne.
Das ist ja ein Kuss auch irgendwo. Ne?
Das ist ein Kuss, das ist was Hocherotisches, aber das kam alles aus diesem verklemmten Bram Stoker britischen Viktorianismus, ja, wo alles so verklemmt und rigid war, dass er eben solche Symbole für die Äußerung der Lust, der Triebe, der versteckten Sexualität eben im Vampir fand. Und er fand, dass er eben ein perfekter Äquivalent für diese Gelüste, für dieses Triebhafte ja. ist. Ja.
Jetzt noch einmal zurück, weil wir jetzt gerade wieder dabei waren, ne? Dieser Leibarzt Maria Theresias, ich glaube, da waren wir noch nicht ganz fertig, ne? Dass ja, man das jetzt noch mal dieses lose Ende...
Super, dass du da noch dran bleibst. Ja. Aber die tauchen erfahrungsgemäß eh dann... Also
ja, ja, aber jetzt... Ja. Also der Leibarzt Maria Theresias, was hat der jetzt da genau mit den Vampiren zu tun?
Also als diese ganze Affäre rund um diesen serbischen Vampirismus fast schon peinlich wurde fürs KNK österreichische Herrscherhaus, weil...
Also da war ein Riesenbahö in Wien mit die Vampire aus und Belgrad.
Also nicht ein Bahö, aber immer es ging wie ein Lauffeuer in den Zeitungen, ja. Es war kolportiert in allen Medien, die Wissenschaftler fingen an, damit sich zu beschäftigen, die Leute haben alle so selber Sichtungen bekommen und so. Es war immer die Peripherie des Großen Reiches, es war immer da draußen, so an den Grenzen. Grenzen unserer Kultur, da wo schon
also das Fremde reinkommt. So. Es ist ja ein bisschen wie so eine UFO-Craze, der dann losgeht. Irgendwo sieht jemand ein UFO und dann plötzlich sehen alle UFOs. Das ist ein bisschen so, oder?
Das kann so sein, dass also, hier ähnliche Mechanismen des Kollektiven passieren. Also, ja. Das kann durchaus sein, ja. Ja.
Gut, also der Arzt
und, Van Swieten wird dann irgendwann eingeschaltet, weil nämlich Maria Theresia vom preußischen König und von anderen Königshäusern angeht, was seid denn ihr für quasi hinten gebliebene Nation, dass bei euch sowas, wir sind schon längst voll in der Aufklärung, bei uns können wir alles erklären und beweisen und eben so spöttisch, so quasi, ihr seid noch voll im Aberglaube. Und dann hat Maria Theresia ihren Leibarzt Van Swieten losgeschickt, er möge doch in Ungarn, in Slowakei, in Mähren, auch in Bosnien, in Serbien, eben dem Ganzen wirklich nachgehen und den schlussendlichen Beweis machen, den sie braucht, damit sie diesem Spuk endlich ein Ende macht. Ja. Und er fand auch diese Beweise, ja, quasi, dass das ein Spuk und ein Blödsinn ist. Und er wollte es ja auch, also da gab es kein Wenn und Aber. Und auf diese Edikte, die dann Maria Theresia darauf aufbaute, wurde das verboten, nämlich, dass den Popen, also den serbisch-orthodoxen Priestern, den katholischen auch, die das alle auch ein bisschen befeuert haben, ja, an dieser Grenze, Kulturgrenze am Rande des Habsburgerreiches hin zur Orthodoxie oder zum Islam, wo man dann quasi durch diese Angst auch ein bisschen versuchte, die Bevölkerung bei sich zu halten. Ja, wir haben quasi Weihwasser gegen Vampire. Ne? Also da gab es schon auch ganz reelle weltliche Interessen oft. Also der Vampir wurde auch immer wieder quasi vereinnahmt für ganz weltliche Interessen. Ja, aber dieser Van Swieten hat dann eben diese Berichte veröffentlicht. Maria Theresia hat darauf ein Edikt erlassen und hat quasi Leichenschänderei, Leichenausgraben, Vampirhandlungen und so weiter verboten und große, hohe Strafen draufgelegt. Und damit gilt quasi in der offiziellen Diskurs dieser Vampirdiskurs als beendet, also dieser Volksglauben an Vampire, dieser Diskurs als beendet. Und das war dann kurz später der literarische Vampir Polidori, der seine Vampirgeschichte begonnen hat. Sheridan Le Fanu, ein irischer Literat, der Camille geschrieben hat, ein erster quasi eine Vampirin, eine lesbische Vampirin, etabliert hat auch in einem literarischen Form, und zwar nämlich auch hier in diesem Schloss Hainfeld, hier in Österreich, hier in der Steiermark. Ja, also das verbindet uns irgendwie. Die Steiermark war, da gab es auch sehr, sehr stark eine Zeit, wo im Volksglauben der Vampir herrschte und auch geglaubt wurde. Und aber interessanterweise eben ist hier die Steiermark quasi auch ein Sprungbrett für oder eine Reflexionsebene für einen literarischen Vampir gewesen. Ja.
Vampire sind ja, und eben, du versuchst ja dieses Vampirspektrum ein bisschen einzugrenzen oder zumindest zu sezieren und darzulegen. Und eine sehr interessante Eigenschaft von Vampiren ist, dass sie zwanghaft Dinge zählen müssen. Das erinnert mich jetzt wieder an Autisten, die auch dann...
ja, wenn man so will.
Also ich will jetzt nicht sagen, dass Autisten Vampire sind. Aber nein. Es sind einfach eine lustige, komische Eigenschaft. Warum?
Ein Detail.
Ein komisches Detail.
Ja. Also da sind wir jetzt, gehe ich noch einmal in das Regelwerk rund um den Volksglauben an Vampire, und hier hatte man eben verschiedenste Vorstellungen, wie man ihn im Grab behält.
Oh, dann bin ich auch Vampir, schreibt er. Ja, also.
Nein, aber es ist quasi so ein zwanghaftes Verhalten, wenn du im Grab liegst und vielleicht einmal nicht rauskommst oder so, dann nutzt, also man glaubte, man kann ihn ablenken, dass er rauskäme, wenn er sich vervampiert, also das machte man bei Menschen, wo man glaubte, er könne sich vielleicht vervampieren, dann hat man ihm ein Netz reingegeben, dass er die Knotenpunkte zählt oder voll viele Bohnen oder Erbsen oder so mit dazu rein oder Steine oder irgendwas. Das ist ein Detail, dass er quasi zuerst durchzählen muss, bevor er quasi irgendwie raus kann, und dann bleibt er irgendwie. Also auch hier da die Vorstellung, dass es eigentlich ja sehr dummer Dämon ist. Ja, oder dass man ihn mit sehr einfachen Mitteln auch schon irgendwo bändigen kann oder so. Aber wenn er dann mal los ist, ist er auch extremst brutal, extremst wild, todbringend, verheerend. Ja. Also
ein sehr breites Spektrum. Weil du gerade sagst, dumm, ne?
Also, ja. Also es war weit weg von diesem Grafen und von diesem erhabenen, elitären, aristokratischen Vlad Tepes, Dracula, also Dracula, der dann etabliert wurde eben durch Bram Stoker und andere Kreise, weil da waren, das waren ja deren Kreise, die sich da in okkultistischen Zirkeln sich solchen Themen hingaben, und da gab es ja so verschiedene Conspiracy-Treffen auf einem See in Italien, jetzt fällt es mir nicht genau, ein Koma-See, glaube ich. Da war eine sehr illustre Runde, die da monatelang Seancen gemacht haben, sich eingelassen haben. Und aus diesen, weiß ich nicht, ich glaube, da waren 8 beteiligte Menschen. Mary Shelley war dabei. Ja, Frankenstein wurde danach geschrieben. da war ganz eine Elite quasi an den ersten bahnbrechenden Vampirgeschichten, die halt im Westen rumgegangen sind, weil zur ähnlichen Zeit hat zum Beispiel Gogol schon wundervolle Vampirliteratur geschrieben, wie der V zum Beispiel, V-I-J. Da gibt es eine russische Produktion, eine aktuelle, die ist zwar voll 3D, aber erzählt doch auch sehr ganz gut von diesem alten Glauben. Auch eine Vampirin, Schrägstrich Hexe, da ist die Grenze nicht so klar, die quasi ihre Energie über die Sexualität des Mannes holt, ja, oder über quasi die Vernichtung der männlichen Sexualität. Auch so ein alter Angstglaube, wo wir bei der Lilith vielleicht auch vorher mal waren oder so.
Ja.
Die eben die Energie des jungen Mannes saugte als Inkubus, als Succubus, als Aufhockerin, die den feuchten Traum eines jungen Mannes, glaubte man ja im Mittelalter, dass Lilith bei ihm war und ihm hier nachts das Sperma geraubt hat, somit auch die Lebensenergie, und sich dann gewandelt hat in einen Mann, auch diesen Glauben, in einen männlichen Dämon, einen Inkubus, und damit dann quasi eine Menschenfrau geschwängert hat und einen neuen Halbdämon quasi erzeugt. Oder eben ein Wesen, das Vampire vernichten kann. Dieses.
Unglaubliche Parallelen zu modernen Mythen tun sie da auf. Aber auch noch was, ich gehe da nur so ein bisschen durch, so die verschiedenen Ausformungen von Vampiren, die ich sehr spannend gefunden habe. Zum Beispiel eine der Vampire pflanzlichen Ursprungs. Ja? Also was mir da sofort einfällt, ist Angriff der Killertomaten.
Das ist natürlich ein wundervolles Bild, ja.
Da ist
es rot und
rot, ja,
und ja. Geiler Trash-Movie.
Ja. Ich mein, sind die angreifenden Killertomaten Vampire?
Also, wahrscheinlich so irgendwie in dieser Evolution sind sie eine evolutionäre Nachfolge dieses ursprünglichen Glaubens, dass eben Vampire sich auch in Pflanzen und in der unbeseelten Natur oder in der quasi Stein, in Naturschauspielen sich manifestieren können. Ja.
Und wir sind ja, heute ist Weltsporttag, aber in 3 Tagen ist Halloween.
Ja,
und
also genau,
Halloween der Kürbis. Ne?
Genau. Und eben, ich habe es ganz konkret in einer Studie über Rom, Roma, Sinti und Ashkali in Kosovo, die dem islamischen Glauben zugehörig sind, gefunden. Also ein Ethnologe, ein Serbischer, der in den 70er Jahren, 1970 herum, eben herausgefunden, dass immer noch geglaubt wurde, und sie konnten es benennen, und das sind entweder Kürbisse oder Melonen, ja, und nur die können sich vervampiren quasi und sind eher so kleinere vervampirte, also sie können keinen großen Schaden anrichten, aber sie hupfen durch den Schrecken Kinder, Schrecken alte Leute
die
auf,
Kürbisse.
Vertreiben Kürbisse oder Melonen, die, und das ist ja das Interessante, meistens wird ja etwas vervampiert, das ja quasi etwas falsch gemacht hat im sozialen oder im spirituellen oder im anderwertigen Kontext des Zusammenlebens. Mhm. Also das war immer schon so, dass ein Tabu musste passieren, dass jemand zum Vampir wurde. Also
ein Tabubruch.
Ein Tabubruch, genau. Ja. Also entweder war es ein Sünder oder ein großer, also das eine ist, Sünde kam halt aus dem Christlichen später. Davor war halt einfach jemand quasi dieses, die Prädisposition dafür, dass jemand ein Vampir wird, lag darin, wenn er ein böser Mensch war, ein schlechter Mensch war, wenn er Inzestkinder, wenn all diese Geschichten, die sich so ein Dorf, Menschen irgendwo vor 300 Jahren an einem Dorf so nicht erklären konnten, wie kann es zu so abgrundtiefen schlechten Sachen kommen? Und da in diesem Sinne kam eben dieser Reflex des Vampirismus, des Fremden, des Ausgesonderten, des ein Teufel, der da rein ist, oder eine, ein, eine große Begierde auch. Ja? Also wenn jemand, das ist eine zweite Prädisposition, wenn jemand mit dem Leben noch nicht abgeschlossen hat, mhm. wenn er noch ein großes Versprechen oder einen großen Hass oder große Liebe ihn mit dem Leben verbindet. Und eben diese 40 Tage wieder, wenn innerhalb dieser 40 Tage ab dem Tod, da gibt es verschiedenste Regeln und Rituale, die man macht, Essen am Grab und so weiter. Und diese 40 Tage, das ist das Spannende, wenn da eben was passiert dann oder was falsch gemacht wird, kann sich die auch verwampieren, dieser Übergang der Seele in eine Anderswelt oder so. Und diese 40 Tage weiß man ja jetzt aus der Gehirnforschung, dass bis zu 40 Tage kann die letzten Gehirntätigkeit nachgewiesen werden bei Leichen. Mhm. Und dann gibt es eine sehr spannende Parallele quasi, wie konnte man sich das vor hunderten von Jahren, hatte man genau diese Zeitspanne ungefähr. Ja, und das ist nicht nur jetzt am Balkan, das ist so eine verbreitete Geschichte, dass man eben darin glaubt, in diesen 40 Tagen bis ein paar Wochen mehr, ist eine Übergangsphase zwischen Leben und Tod. Und genau. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, wie ich auf die 40 Tage... wer ist prädisponiert? Also die, denen irgendwelche Fehler in diesen Regeln passiert sind.
Das ist auch eine Frage aus dem Chat gewesen. Wie wird man zum Vampir? Ja. Was macht einen zum Vampir?
Ja. In diesem Volksglauben ist es eben ein Fehler gegen die sozialen Normen oder ein absolutes Fehlverhalten oder eben dieses Nicht-Loslösen-Wollen vom Leben, weil ihn was noch verbindet. Da gibt es zum Beispiel ein... Das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Detail, die schwarze Hochzeit. Das ist ein sehr starkes Thema. Ich möchte da auch auf jeden Fall künstlerisch auch damit weiterarbeiten. Und zwar, wenn ein junges Paar verliebt ist, sie sind verlobt, ja, und plötzlich durch einen Schicksalsschlag, durch Krieg oder durch irgendwie einen Sturz oder irgendwas stirbt er zum Beispiel. Ja. Dann wurde geglaubt, damit er eben diesen unerfüllten, großen Wunsch, diese Frau zu haben, mit ihr zusammen zu sein, sie verheiratet zu sein mit ihr, damit das nicht passiert, dass er als Vampir zurückkommt zu ihr, ja, wird eine schwarze Hochzeit inszeniert, das heißt, sie werden gemeinsam, die lebende Frau mit ihrem toten Mann, das muss unglaublich schrecklich oder auch nicht, also es gibt ja auch Sicherheit, so ein Ritual, ja, eben verheiratet, ja, mit der Leiche, die Frau, von ihrem Geliebten und dann auf dem Friedhof begraben. Und damit er eben sich nicht vervampiert wegen diesen großen Wunsches. Ja. Mhm. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, sich zu vervampieren, und das ist durch erblich oder geburtsmäßig Schicksal. Ja. Wenn du mit Zeichen im Gesicht bist, wenn ein Häutchen über dich ist bei deiner Geburt.
Was heißt das?
Das ist so ein Ort, ich weiß nicht, vielleicht Überbleibsel vom Muttermund. Auf jeden Fall gibt es anscheinend irgendwie Kinder, die dann in so einer Haut noch drinnen stecken. Aha. Oder so. Ja. Und da eben musste dann die Oma dieses Häutchen in Rotwein kochen, dann verbrennen.
In Rotwein kochen wieder.
Ja. Und so weiter. Und dann das Kind trinken, damit es dann eben nicht zum Vampir wird, sondern zum quasi
also das Kind Medien, musste das in Rotwein gekochte Häutchen trinken.
Nein, in Rotwein gekochte Häutchen, das dann verbrannt wird und diese Asche in einem Wasser aufgelöst ist. Dann, okay. Also so genau ging es dazu. Ja.
Oh, wow.
Und das sind aber diese, also die Kinder von Vampiren, also der Vampir kam ja, das sagt ja auch sehr viele quasi Forscher der Vampire, dass es hier eben auch die augenzwinkernde sexuelle Komponente gibt, dass eben ein Vampir besonders gern seiner Frau zurückkommt, wenn sie jung und hübsch ist. Ja? Und er sagt zum Beispiel, dass es hier inszenierte, also auch das habe ich gefunden, auch in Medien, auch in mittelalterlichen schon Niederschriften, dass ein geschicktes Paar, eine verbotene Liebe, irgendwie der Mann wird umgebracht oder irgendwie stirbt er ominös und plötzlich gibt es quasi so, ist sie schwanger, ja? Wie geht das, wenn der tote Mann tot ist, ja, und dann kommt halt da der Mann als Vampir, ja, mhm. Und alle glauben es dran und das volle Ding, es wurde da quasi dieser Glauben an Vampire ausgenutzt vom schlauen heimlichen Liebespaar, um den Mann wegzuschaffen und das Kind zu rechtfertigen, und er heiratet dann sie, um sie zu schützen vor dem Vampir und so weiter.
Naja, da gibt es auch eine Geschichte. Ne? Also, in der Literatur, in der slawischen Literatur gibt es da auch ein paar Beispiele. Ne?
Genau, genau.
Und überhaupt, sehr oft geht es um vervampierte Kinder, um den Verlust von Föten, um Kindesmord und so und derlei Dinge. Also das
auch
ist
stark,
ein
ja.
sehr, sehr, sehr starkes Thema. Ja. Und eine Sache, die du auch ansprichst in deiner Arbeit, ist, dass Vampire oder das Phänomen Vampirismus vor allem an dieser Grenze zwischen Islam und Christentum auftrat.
Ja.
Kannst du das noch ein bisschen, warum glaubst du, ist das so gewesen? Oder warum glaubst du, woran machst du das erstens einmal fest und was glaubst du, sind die Gründe dafür?
Also grundsätzlich glaube ich jetzt mal, dass Kulturräume, Kulturkreise, wie man schon sagt, das ist eine Art Kreis, ja, und der hat ja immer Überschnittmengen mit anderen Kulturkreisen, ja, und da gibt es ja sehr rege Austausch und es ist ja überhaupt nicht so hegemonial, wie es da diese alle, entschuldige, aber irgendwie zeitgenössischen Idioten, die glauben, es gibt sowas wie eine ureigenste Identität einer Kultur. Das ist alles zutiefst gemischt seit Ewigkeiten der Menschheit. Ja, jetzt bin ich sehr, sehr zeitpolitisch.
Vor allem als Österreicher.
Ja, vor allem als Österreicher.
Ja. Ja, österreichische Nationalisten sind eigentlich lustig. Also weil, oder
ja, immer lustig.
Nein, sie sind nicht lustig.
Viel
ich
anderes,
meine nur, aber, ja, ey, nein, aber was ich damit sagen will, ist, wir sind ein Mischmasch aus ganz Europa eigentlich, ne, kann man sagen.
Ja, also. und nicht nur genetisch, wo es ja nachgewiesen ist und wissenschaftlich und alles. Jeder, der da
so ist er schon, ne, aber ja, gerade Österreich
aber
ist, definiert auch,
was,
sich so.
Was die Kultur angeht, diese und unsere Überzeugungen und unsere Religion und alles. Ja, was, also das ist urethnisch eigenst, ist nicht einmal das Watschenplatteln. Oder nicht einmal eben der Krampus.
Ja.
Oder nicht einmal immer
der Kaffee. Das
ja,
ist alles,
weißt du,
Gulasch.
Und das ist aber die Stärke, ja, dass durch Beeinflussung verschiedenster kultureller Einflüsse einfach immer die größten zivilisatorischen Sprünge gemacht wurden. Genau in diesen Schnittstellen, Wien des 19. Jahrhunderts, Ende 19. All diese, der Balkan eben, wo immer schon seit tausenden Jahren die Völker durchziehen und die Heere durchziehen und jede hinterlässt der Spur ihrer Kultur, ihrer Überzeugungen, ihrer Sprache, ihrer Essensverhalten, all dieser Dinge, die ja quasi Evolution ausmacht auch. Und hier eben das Spannende, auch dieser evolutionäre Vampir, der das Ganze mitgegangen ist, der einfach nur die Wörter, die Beschreibungen, die Gesichter gewechselt hat, aber das Grundwesen ist immer dasselbe geblieben, ja, würde ich behaupten. Er hat einfach nur andere Gesichter bekommen, andere Züge, ja. Und das ist das Spannende eben bis ins Heute. Es gibt eben diesen alten Glauben an Volksglauben an Vampire, der heute besteht, wo Menschen glauben dran. Und da gibt es zeitgenössische Skandale vor Gericht in Nisch, wo er letztes Jahr oder vor 2 Jahren in der Nähe von Nisch in Pirot, wo eine Familie den anderen Teil der Familie angesagt hat, weil sie einen Opa ausgekommen haben, geschändet haben. Und die sagen, ja, der war bei uns daheim, der hat uns einfach nur mehr verfolgt, wir konnten nicht mehr.
Ja. Unlängst, oder? Also,
unlängst, das ist ja.
Also gibt es jetzt noch solche gibt's, Dinge?
Ja, ja, klar.
Wo ein Opa ausgraben und ihm einen Stiepfel einschlagen, weil er sie heimgesucht hat.
Und zwar nämlich ein Weißdorn oder Schlehdorn oder Schwarzdorn. Aha, ja, ganz genau. Speziell, weil das eben auch achtonische Pflanze ist. Also da geht es eben in Überzeugungen der alten Slawen, wo, also das weiß zum Teil die Familie gar nicht, warum es dann dieser Glog of Kolatz, dieser Schlehdornpfahl sein muss.
Ja, ja.
Aber das ist, weil der dem Dabog, dem gebenden Gott, untergeordnet war, und seine Pflanze quasi, und damit stärker war als dieser Dämon. Ja.
Mhm.
Und so wurde zum Beispiel, dass man einen Dämon vernichten kann, muss man ja wissen, wo er liegt. Gell? Und das ist ja oft das Geheimnis. Er hütet ja seinen Grab. Ja. Und da gab es ja Tricks, wie man ihn findet. Entweder bindet man einen roten Faden ran oder man wartet am Friedhof. Das waren die gefährlichsten. Ja? Das waren die gefährlichsten Sachen, wenn man ihm auflauert, bis er raussteigt oder wieder rein. Die anderen ist, dass man ihm zum Beispiel ein schwarzes Pferd ohne Halfter und ohne irgendein Zeichen, ein tief rabenschwarzes Pferd über die Gräber führt. Und dort, wo es aufscheut und nicht drüber gehen kann, weil ein Dämon nicht über den anderen will, dort liegt der Vampir begraben.
Und das Pferd hielt man auch für einen Dämon.
Es war quasi eine Energie, Ja, einer Gott, einer chthonischen Gottheit, die hier quasi auf Gleiches wirkt.
Ein Repräsentant.
Genau. Aha. Wobei der schwarze Hahn zum Beispiel wurde dann glaubt, dort wo er nachts über, wenn man ihn auf den Friedhof schickt, schläft, dort ist der Vampir, weil Gleiches und Gleiches sehr anzieht. Ja, also es gab da sehr ambivalente eben Glaubensrichtungen. nein, es ist quasi der Hahn steht einer anderen Gottheit zu als dieser schwarze Pferd.
Ja. Okay.
Und es oft sehr kontradiktorische Überzeugungen gab es auch, die ich da gefunden habe. Also von einer Region zur anderen oft umdraht. Aber was immer dahinter steckt, ist einfach diese unterschiedliche Ausformung ein und desselben Mangelwesens, der einfach da ins Leben eingreift, aussaugt, absaugt, irgendwas Schlechtes bringt. Ja, in dem Sinn, vielleicht echt auch wie in Bram Stokers Dracula, so auch diese Epidemie eben, ja. Das ist ja kein Zufall, dass gerade serbische Vampirepidemie, ja, dass man das so mit so diesem ein Virus, etwas Spezielles, auch das geht ja dann im literarischen Vampir weiter, dass es ja das Vampirvirus gibt, ja, oder so quasi, oder das Blut eben dann anders wird und dann die Wissenschaftler entdecken da.
Ja, durch das Blut steckt man sich ja oft an mit Vampirismus.
Genau,
ne? Also wenn man einen Vampir tötet und man beschmutzt sich dann mit seinem Blut,
dann hat man
Pech gehabt. Ne?
Genau.
Jetzt noch ein bisschen zur Literatur, ehe wir dann zu den echten Vampiren kommen und dann, wir reden jetzt eh schon 90 Minuten. Also was ich sehr interessant gefunden habe, das möchte ich da jetzt rausgreifen quasi, ist das Buch Bruder Martha, wo also eben so eine Geschichte, vielleicht kannst du das ganz kurz erzählen, die Geschichte, die da erzählt wird in diesem Buch, wo also, du weißt nicht, was ich meine, Bruder Martha. Aber du kannst...
Kannst du es schnell nacherzählen?
Ich kann es versuchen. Also im Prinzip ging es da um eine junge Frau, deren Mann stirbt und dann täuscht der Hausfreund der Familie einen Vampir vor, indem er da immer in einem weißen Umhang herumfleuchtet. Und sie wehrt also alle möglichen Freier dann ab. Aber dieser Mann, der eh schon ein Freund des Hauses war, der muss sie dann natürlich beschützen und muss den Vampir abwehren. Und alle verstehen das, weil man hat dann ja wirklich gesehen. Und dann irgendwas auch mit einem Kind, das man da faked. Also es wird wirklich ein Vampir gefaked.
Ja.
Und am Ende heiraten sie dann halt und alles wird gut. Ne?
Ja.
Und dann glaube ich, in der Schlussbetrachtung des Buchs wird das, glaube ich, überhaupt erst aufgelöst. Ja, also
genau.
Der Leser wird bewusst in diese Welt des Vampirs hineingebracht. Mhm. Ja. Die Dorfbewohner, die dann nach diesem Trigger, wo sie einmal diese Gestalt sehen, es verselbstständigt sich dann diese Mär von diesem Vampir, der sein Unwesen treibt. Mhm. Ja. Die Leute erfinden, es vermehrt sich ganz einfach und es kommen Geschichten dazu, die gar nie geplant waren und es entsteht so ein richtiger Vampirwahn kurzzeitig und dann löst sich das halt wieder auf.
Ja. Ne? Also da reden wir jetzt von einer literarischen Phase im serbischen romantischen Realismus, wenn man so will, wo Glušić hat viele dieser Geschichten geschrieben, wo im Geiste quasi auch eine Aufklärung, ja, zwar der Leser in eine Welt hineingeführt war, und das ist die Qualität dieser Literatur aus dieser Zeit, den Leser hineingeführt hat in zutiefst volkstümliche und Glaubenswelt, ja, und löst sie dann oft durch eine banale Hinte oder durch einen Missglauben oder so auf, ja, aber erst ganz am Schluss. Und damit quasi wird man in die Welt, in diese Welt des Glaubenden mit hineingeführt und er löst erst am Schluss quasi das auf und sagt, das ist ja dann alles nur so oder so oder so.
Ja.
Und das war recht spannend, weil er quasi ja nicht dran glaubt damit, ja, der Autor. Ja, und auch der Leser will ja dann quasi Bestätigung seiner wissenschaftlichen und handfesten Zugänge und so. Und das finde ich sehr spannend, weil diese Geschichten Mitte 19. Jahrhundert, Glušić und so, quasi sind retroimportiert. Ja? Also ist ein retroimportierte Kulturgut eigentlich. Also dieser Vampir, der über Kisseljo nach Wien in die Welt hinausgegangen ist, kam dann zurück, ja, als Reflexion Und auf einmal liest eben Glušić der Gogol und englische und irische Literaten und bricht es runter und besinnt sich auf einmal seinen eigenen Quellen, dass quasi er am Balkan und die anderen ja auf dem Urquell dieses Vampirding sitzen, ja, und arbeiten es auf, aber eben konträr zu den Menschen im Westen, die hier diese Sehnsucht nach dem Unerklärlichen hineinbringen, ja, das uns ja in unserer westlichen Kultur sehr fehlt und auch ja,
darum, total.
Ja, und, ja. Und das ist ja auch, dieser Vampir bedient uns so viel, wonach wir selber hungern irgendwie.
Ja.
Und eben, und am Balkan, der Glušić, der dann sagt, nein, das ist ja quasi aufgeklärt, also da dahinter sind ja oft nur Tricks oder erklärbare Phänomene oder so. Ja.
So wie es ja ist auch oft, ne? Oder ja, manche würden jetzt sagen immer, aber das ist ja dann jetzt diese Unschärfe, die auch du ja bewusst offen lässt. Ne? Du sagst ja nicht, ja, es gibt sie oder es gibt sie nicht, sondern...
Also es gibt das Phänomen daran, glaube ich. Ja, es gibt das Phänomen des Vampirismus.
Was ist das Phänomen des Vampirismus?
Ja, eben, dass es quasi Systeme, Strukturen und Wesen gibt, die einen Mangel haben. Und ihn bei anderen Systemen, Strukturen oder Lebewesen absaugen,
ja,
um sich selbst Leben zu erhalten.
Also ein gesellschaftliches Phänomen. Ein soziales Phänomen.
Es ist ein soziales, ein gesellschaftliches, ein politisches, ein finanzielles, es ist ein körperliches, ein geistiges, ein spirituelles. Eben, es ist ein Prinzip.
Aha,
es ist so ein Art Prinzip.
Ja.
Ja. Und so wie anscheinend wir einem Lebensprinzip unterworfen sind, das uns überlebenssichert, das uns irgendwie weiterpflanzen lässt, das uns ins positivistische Zukunft und weiter geht's mit dem Leben, so gibt es möglicherweise, und das bin ich fast versucht zu glauben, auch eben dieser vampiristische, saugende, absaugende, negative oder quasi in den Tod ziehende, ja,
also die Gegenkraft quasi.
Ich würde jetzt das Vampiristische nicht als Gegenkraft zum Leben, nein, das ist nur ein Teilaspekt. Also, aber es gibt eben diesen Urreflex des Unterbewussten vielleicht, in allem, was wir schaffen als Menschen, und vielleicht auch ohne uns, glaube ich nicht, der Vampir ist zutiefst mit dem Menschen verbandelt, weil durch uns sucht er, durch uns würde sich am Leben erhalten. Und von dem her gibt es dieses Prinzip. Ja.
Jetzt sagen wir tatsächlich dann in der Gegenwart, wenn man so will, oder in der beim realen Vampir eigentlich jetzt angelangt. Ne? Also du hast dir natürlich auch die Frage gestellt in deiner Arbeit, was passiert, wir haben das eh schon besprochen, jetzt, wenn Menschen wirklich dran glauben, wenn diese Glaubenssysteme quasi in ihre Realität integriert werden. Mhm. Ja, finde ich auch, ist eine hochspannende Frage. Und wirft letztendlich auf die Frage, was ist jetzt wirklich unsere Wirklichkeit? Ja, weil das kann da in Wirklichkeit keiner sagen. Ja, auch wenn jetzt gerade im Positivismus das so klar scheint, aber es ist, je genauer man dann hinschaut, ist es fast wie eine fraktale Kurve. Sie wird immer länger.
Ja.
Sie
ja.
hat keine Länge, sie ist unendlich lang. Und so ist es auch mit diesem Blick auf die Realität, finde ich. Ja? Weil es ist zwar klar, ja, so von einem gewissen Abstand, ja, das ist die Realität, aber wenn man es dann greifbar machen will, wenn man wirklich die Abgrenzung nachzeichnen will, dann verschwimmt es. Und das ist komisch. Und das verstehe ich irgendwie, das fasziniert mich. Und jetzt ist es halt so, dass auch in unsere, also Zeitgenossen von uns, glauben, sie seien Vampire oder es sind, das ist mir jetzt einmal wurscht. Aber erzähl einmal, du hast ja auch, seit wie vielen Jahren beschäftigst du dich jetzt mit Vampirismus?
Mhm. Also jetzt vielleicht in einem ernsthafteren Niveau als nur Konsumierender von Filmen, Literatur oder so. Vielleicht mit dem Fund eines der Standardwerke des Vampirismus, und zwar ist es die kommentierte Dokumentation zum Vampirismus 1689 bis 1791 von Klaus Hamberger, und der Titel ist Mortuus non mordet.
Ja, wir haben herausgefunden, das heißt Tote beißen nicht, wie passen.
Wie passen, ja. Und dieses Buch gelang in meine Hände, also wirklich so ein Zufallsfund, nämlich in der Herz-Jesu-Kirche beim Buchflohmarkt, der im Herbst immer in der Unterkirche
ist. Ich kenne diesen Buchflohmarkt. Ja, ich kenne ihn. Ich war da schon wieder da. Ja,
der ist gut. Das ist sehr spannend, weil da ist, also genau dort ist mir dieses Buch in die Hände gekommen und hier ist eben die Kolportage dieses Vampir-Skandals und dieser Vampir-Epidemie drinnen und es hat mich, also da bin ich auf die Spur dessen gekommen, was quasi, also was für Aufprall von Weltbildern hier eigentlich passiert anhand dieses Vampirs. Ja? Die Aufklärung, die Wissenschaft, die Ratio gegen das Irrationale, das Unerklärliche, der alte Glaube. Und das hat mich dann gleich fasziniert. Und ich habe eben gesehen, es gibt ein riesiges Gap, eine Lücke, quasi an Direktmaterial, an Inside-Material aus der Innensicht. Ja. Hier ist alles so eben die Rezitation oder die Metaebene durch den Flückinger von vor 300 Jahren oder durch wen anderen und die Kolportage rundherum. Und mich hat dann einfach immer mehr interessiert, so wie ging's den Menschen dort? Was war deren Realität? Also ich würde eher sagen Wirklichkeit, ja, weil es von Wirkung kommt. Also wie ist das, wie hat das oder was hat das für Auswirkung oder für Wirklichkeit erzeugt für jemand, der drinnen ist? Und darum habe ich teilnehmende Beobachtung auch gemacht, ja, bei diesem Vrachar. Ich war da wirklich drin mit ihm in dieser Glaubensvorstellung.
Und der hat von dir geträumt, finde ich auch total
spannend. Also da ist mir die Gänsehaut durch und
glaube,
durch.
Das ist, glaube ich.
Ja. Und ich habe auch da einen Übergriff, einen vampirischen erlebt mit diesem Mann, der dann einfach nach 3 Stunden Gespräch oder so einfach immer langsam, immer mehr Pausen und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, er ist echt energietechnisch ziemlich runter. Und plötzlich, und ich habe das auf Tape, funkeln seine Augen auf und ich spüre so richtig, wie er greifen anfängt. Wie er nach meiner jungen, starken, mitten im Erwachsenenleben stehenden Energiekörper greift, wenn man so will. Ja. Und ich habe es wirklich physisch gespürt. Ja. Und ich war, jetzt würde ich nicht sagen gewappnet, aber ich war jetzt kein Nackerbazie und konnte meine Schutzkreise, meine apotopäischen Handlung sofort aktivieren für mich. Und es blitzte ab. Seine Augen blitzten kurz nochmal auf und dann ist er zusammengefallen und das war das letzte Wort in dem Interview von ihm. Und das habe ich auf Kamera. Und ich habe es gefühlt. Ja. Und das heißt jetzt nicht, dass er ein Vampir ist. Ne? Aber er bedient sich quasi auch so einer Energietechnik, ja, damit er halt einfach selber auch seine Energiebalance hält. Ja. Also wenn man da im spirituellen, magischen wahrscheinlich arbeitet. Ja, also das führt mich vielleicht auch, also er hat es von mir genommen, ohne mein Einverständnis. Ja. Und das war es. Und da hat er halt so gemacht. Ja. Weil das ist aggressiv saugen. Ja. Mhm. Es gibt, und da vielleicht der Sprung hin zu den Real Vampire, hier habe ich auch recherchiert, es gibt da Vampire, die erwacht sind, die Donatoren haben, Menschen, die ihnen freiwillig Blut oder Energie in einer anderen Form geben. Ja, und da hat er, was weiß ich, 7 für jeden Tag einen anderen oder so, dass er sich wieder eine Woche lang erholt und holt sich freiwillig quasi, also so ethischer Vampir vielleicht. Ja, das ist.
Moment, es gibt Zeitgenossen, die eine Entourage an Blutspendern haben,
ja,
von denen sie sich ernähren.
Ja, genau.
Wow.
Genau.
Hast du solche Leute getroffen?
Also, ich habe solche Leute recherchiert, ich habe Aussagen von ihnen in Dokumentarfilmen, ich habe wie soll ich sagen, ich habe Selbstdarstellungen in gewissen Foren gesehen, gelesen, bin in Diskussionen, also der zeitgenössische Vampirismus, die läuft sehr viel im Internet ab, also zumindest die Kommunikation, und das ist ziemlich eine lebendige Szene und da passiert in Amsterdam, in Holland, in Hamburg, in London und dort und da verschiedene Gatherings, verschiedene Treffen, verschiedene Rituale, je nach, also es gibt da verschiedenste quasi Realitätsbilder oder religiöse oder spirituelle Ausrichtungen, weil sie sehen sich ja nicht als Religion, sie sind ja quasi, sie sehen sich schon als die nächste Evolutionsstufe des Menschen, ja, eben besser oder die länger leben oder die eben quasi raus aus diesem, also ja, sie sehen sich schon als die nächste Stufe quasi, nicht die evolutionäre Stufe, die besseren. Ja.
Dann sind wir aber in einer Multitiergesellschaft, ne? Weil dann gibt es die Vampire und dann gibt es die, die sie ernähren.
Ja, ja, aber das kann ja durchaus, so wie es einen afrikanischen Stamm gibt, der seine Kühe Milch absaugt und Blut absaugt und das trinkt davon, lebt aber immer nur so viel, dass das Tier weiterlebt und sich wieder rekreieren kann. Ja, also ja, so eine Synthese, wenn man so will.
Ja, okay.
Also Freiwilligkeit.
Aber die nächste Evolutionsstufe erreichen nur die, die das Blut trinken und nicht die, die es spenden.
Also so meinst du. Nein, ja. nein, also du kannst auch Blut trinken und das ist halt dann eher pathologisch oder so. Es gibt ja auch einen Blutfetischisten oder so. Also das hat ja nichts mit Vampirismus dann zu tun.
Ja genau, ich wollte mich gerade fragen, jetzt jemand, der Blut trinkt, warum ist der nicht einfach wahnsinnig. Also was unterscheidet den von einem Depperten?
Naja, also der Blutfetischismus oder so, ich meine, das ist eine pathologische Geschichte. Da gibt's ja.
Also das gibt's auch noch daneben.
Genau, das ist quasi wirklich also wissenschaftlich beschriebene quasi Erkrankung oder so. Psychische Erkrankung, oft dann so bei Massenmördern oder bei solchen Menschen diagnostiziert. Vielleicht hast du auch von der Bartoli gehört. Das ist einer der ersten Fälle dieses manischen Blutfetischismus. Eine ungarische Baronin, Bartoli, die, 17. Jahrhundert, quasi jungen Mädchen von angesagten Häusern oder von adeligen Familien, also am Anfang hatte sie nur die jungen Mädchen der Bäuerinnen genommen, hat sie irgendwie ins Schloss geholt oder entführen lassen, nachts hat sie geschlachtet, geschächtet und hat in deren Blut gebadet, um quasi das ewige Leben oder die ewige Jugend hat sie gesucht, weil sie von ihrem Geliebten, der jünger war, verschmäht wurde, weil sie so alt war dann irgendwann oder älter war oder ich weiß nicht, der Prototyp-Komplex quasi,
okay, okay.
Den diese Frau im absolut gefährlichen im Blutbaden ausgelebt hat und erst aufgefallen ist es dann, wie es keine Bauern, Mädchen, Jungen, Jungfrauen mehr da waren, in der ganzen Gegend, alle wussten schon, weg da. Und dann hat sie halt quasi die Töchter von befreundeten oder adeligen Familien und die haben sie es halt nicht gefallen lassen, dass dann auf einmal die Tochter dann weg ist. Ja, dann fiel das auf. Und da gab es so ein paar so Figuren, die eben, wo dieser Rausch des Blutes oder so beschrieben wird, ja. Das ist auch in Frankreich eine ganz grausige Figur. Auch diese Vergleiche hin zu diesen Massenmördern, der erste Massenmörder in Deutschland, in Hamburg, diese Lustmorde, die da passiert sind und so weiter, wo er auch zum Teil Blut getrunken hat. Hamann hieß der und so. Weiß ich nicht, ob der das was sagt. Also da gibt es super Forschung auch dazu, ja, also wo Kriminologen, Entschuldigung, darüber schreiben, also da gibt es den Marc Benecke und seine Frau, die Lydia Benecke, er ist eben Mediziner und Wissenschaftler und sie ist irgendwie so Gothic-Fan oder so und die schreiben halt so Bücher über zeitgenössische Real-Vampire-Geschichten. Vampire unter uns ist zum Beispiel so ein Band und er ist ein Kriminalbiologe, genau, und er hat natürlich, er redet super, gell, und kann so aus dieser Seite ein bisschen so in diesem Bio. Und das finde ich eben spannend, dass egal aus welcher Sparte, Wissenschaft, Kunst oder so, du kommst zu dem Phänomen Vampir. Du findest irgendwie Andockstellen. Ja?
Obwohl man das jetzt schon klar abgrenzt. Also Vampire von Psychopathen, die einfach nur morden. Aber obwohl das aber...
Nee, der Glaube dahinter, dass du durch Blut länger lebst, also woher kommt das? Das ist ja auch wieder irrational.
Wo macht man dann die Grenze wirklich? Das ist also zwischen der Bartholomew oder wie
hieß das? Bartoli.
Bartoli und jemanden, der, sagen wir, seine Blutspender da um sich schaut und...
Ja, also in dem Sinn hoffe ich, dass das dann freiwillig wenigstens
ist. Ja,
wenn er da wirklich diesen ethischen Anspruch setzt und das ist konkret ein Dokument.
Die Grenze ist klar, wenn das freiwillig ist, klar. Ja, das ist, würde ich sagen, wahrscheinlich die Abgrenzung, ja, natürlich.
Und da ist eben auch der literarische Vampir, der ja auch quasi hier eine Evolution gemacht hat, oder der filmische, oder eben diese, wie war es eingangs der Hörer, der
geschrieben hat? Jemand fragte nach den Twilights.
Genau, dieses weiche waschelige Vampirgeschöpfe, der Twilight oder Soft Vampire. Also das finde ich sehr spannend, weil statistisch habe ich mir mal angeschaut, wer liest sich so diese True Blood und diese ganzen Episoden an ewig langen Entwicklungen des Vampirs und so durch, ja. Und da sind so interessanterweise Frauen um die 50. Ja, die so eben diese ewige Liebe, das Thema ja immer auch daherkommt, irgendwie so für sich vielleicht da nur einmal aufblühen hören oder sich damit auseinandersetzen oder so. Und eben so, ja, die Jugend bis Anfang, Mitte, Ende 20, ja, aber eher so in der Pubertät. Und das ist so die Zielgruppe dieses ganzen Soft-Vampires, der eben der fast schon der neue Held ist, ja, und der Abenteuer erlebt und der Identifikationsfigur ist ja auch, ja, und das ist natürlich tragisch. Und so kommt dann eben mein Vater Abraham und sagt, jetzt ist unsere Zeit angebrochen und wir können ungehindert unsere Rituale machen und wir sind sogar die neuen Helden oder so, und hat einen unglaublichen Zulauf und es ist halt Subkultur natürlich, aber sie hat riesige Andockflächen an die Popkultur, ja. Und das ist auch das Spannende, dass dieser Vampir wahrscheinlich medial nie sterben wird, solange es die Menschheit gibt. Der wird weiter wachsen.
Und sich immer weiterentwickelt,
ja,
auch.
Ne? Ich warte schon auf ein Vampirprogramm, ein Hackerprogramm oder eine Artificial Intelligence oder irgend sowas, ja, so ein quasi digitaler Vampir. Ja, also das ist so die nächste Vision, die ich jetzt fast schon so futurologisch aus der vampirologischen Sicht sage, quasi ein digitaler Vampir, der saugt. Also man könnte es runterbrechen und sagen, CIA und all die Überwachung ist eine Art digitale Vampirismus oder so. Aber ich meine jetzt fast schon.
Die Sachen gibt's ja, also das sind Viren, die dann zum Beispiel die Rechenleistung absaugen von den Systemen.
Ah ja, genau.
Also
genau.
Ein legaler Vampir wäre zum Beispiel das SETI-Projekt gewesen, wo sie die Leute es freiwillig installiert haben und immer wenn der Bildschirm schon lief, dann haben sie da Signalanalyse gemacht und gehofft, dass sie irgendwann ein Wow-Signal finden. Also ich würde sagen, das ist der digitale Vampir. Ne?
Okay.
Also es gibt den schon, glaube ich.
Ja. Und ja. Nur, dass die Rechenleistung ja an sich noch nicht unser Überleben ist, aber wenn man es auf eine digitale Realität ummünzt,
dann wäre es
schon so an diesem Blut, ja, ihr Best, Charakter.
Würde ich sagen, ja. Also
Rechenleistung ist
sehr essentiell für eine digitale Existenz.
Ja, für den Blutkreislauf des digitalen Wesens.
Ohne Rechenleistung friert alles ein. Ne? Das ist eigentlich, Rechenleistung ist Leben, kann man sagen.
Für digitales Wesen.
Für digitales,
von dem wir jetzt gerade
reden. Vielleicht für uns auch. Ne? Wissen wir, also im Prinzip unser bewusstes Dasein ist auch irgendwo
Rechenleistung.
Wenn man so will.
Wie viel Bit haben wir im Kopf?
Wir nehmen 16 Bit wahr pro Sekunde, glaube ich.
Ja. Aber speichern
tun wir. Was nicht so viel ist. Vielleicht doppelt so viel. Speichern tun wir, das ist auch schwierig. Also speichern tun wir, das gibt es ja eigentlich sehr, sehr viel. Also sehr, 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 sehr viel. Also viel mehr, als eigentlich über die Neuronen möglich sein sollte, wenn man es rein informationstechnisch sieht. Aber da kann man sich ja ewig drüber streiten und ich habe keine Lust dazu. Aber ich habe schon Lust dazu, aber ja, es ist jetzt ein anderes Thema.
Genau.
Die Transgender-Vampirinnen aus Berlin habe ich mir da noch notiert. Weil wir haben ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus Berlin.
Ah ja, auch, ja, fein. Hallo nach Berlin.
Also es gibt einige aus Berlin, die das hören, wie ich weiß. Ja.
Ist sicher unser deutschsprachige Vampirhauptstadt Berlin, ja. Hat auch sowas, also irgendwie so, gell, vom Stil her, wenn man so, weißt du, es gibt ja auch die Styler-Vampire, ja, denen geht's um den Stil, um die Ästhetik, um den Habitus, die lieben sich so zu gestalten, zu verkleiden will ich nicht sagen, sie leben einfach diesen Style oder so, ja, und dieses barocke, neogotische, Gothic und Vamp Goth, und da gibt's viele Ausformungen, ja, bis hin zu total barock, edel, Vampirnächte in irgendwelchen Villen, in unglaublichen Partys wahrscheinlich oder so, ja. Alle trinken das Bloody Mary und es gibt irgendwo so Ice White Shut Feeling vielleicht ein bisschen und so. Weißt du? Und das ist aber eher so das Stylische und der Habitus und der Gestus und so. Ja, und die sind natürlich strengstens verpönt von denen,
die... Goth-Kids eigentlich in die 80er Jahre. Ne? So.
Naja, nein, das hat sich weiterentwickelt.
Ja, also, da aber aus dem hat es wahrscheinlich irgendwo entwickelt.
Ja, aber auch irgendwie dieses barocke Bild. Ja, okay, also, ja. So diese Barock-Lady aus Bram Stokers Dracula eben. Oder irgendwie so dieses Gotik. Ja, so wie diese Reifenkleider und dieses hochgeschminkte und weiße noble Blässe und so. Also da... Ja, da steckt ja schon eine ganze Welt
Bild auch dahinter. Kommt das Blut dann sehr schön, ne, wenn man dann...
Wenn man so will, ja, genau. Interessant wird es, wenn man sich halt im Spiegel nicht mehr sieht. Gell? Ja. Und von da geht es über quasi Vampire, die das wirklich als Erwachen sehen. Ja? Also wirklich ein Prozess der Weiterentwicklung des Seins, ja, evolutionstechnisch. Die grenzen sich da natürlich stark ab, aber denen ist es cool, wenn es da so eine Fangruppe gibt, die so tun, als wären sie das, was die anderen wirklich sind und überzeugt sind. Ja. Es gibt auch ein paar Skandale, die irgendwie bekannt wurden, wo halt so in New York in den 90er Jahren Redakteurin verschwunden ist, ganz mysteriös, die eben da über diesen Vampirzirkus quasi damals berichtet oder recherchiert hat. Und da gibt es halt alles Gründungsmythen und alles Mögliche drum. Es gibt auch schon quasi Regelwerke, Niederschriften, quasi Verbindungen, wo sich unterschiedliche Vampiranschauungen zusammentreffen und nach außen eine PR starten, sich treffen, austauschen, miteinander, ja. Also da gibt's eine sehr lebendige Szene der die Untoten wären quasi diese Striga Morte oder ja, und die Striga Vie sind eben die im Leben noch entdeckt haben, dass sie Vampire sind.
Und was war, wenn, also wie gesagt, du hast ja so da sehr lang auch mit dem zeitgenössischen Vampirismus beschäftigt. Was war für dich die eindrucksvollste Darstellung eines Vampirs, eines zeitgenössischen?
Ja, also, weil du schon eingangs gesprochen hast, also die Transgender Vampire Lady aus Berlin ist sehr spannend, ja, finde ich, das super postmoderne, also einfach ein Wesen, das alles sprengt, alle Zuschreibungen und so. Und ich glaube, sie ist auch sehr glücklich darin und hat da aber eben ethischen Zugang und so. Also gibt es einen kurzen Dokumentarstreifen, wo sie sich vorstellt, als Bub geboren, also quasi bis zum sechsten Lebensjahr oder so, ein Bub. Dann hat sie entdeckt zwei Sachen, dass sie ein Mädel ist und dass sie ein Vampir ist. Oder so, oder mit acht. Und ja, und das sind zwei große Erwachungen, glaube ich. Mhm. Und sowas finde ich dann eigentlich auch schon wieder so Self-Empowerment oder so irgendwie so, weißt du, das gibt mir noch Überzeugung. Also viele sagen auch, also gerade aus der Psychologenseite oder so, dass halt die Vampire ja, das ist so ein Sammelbecken für Eigenbrötler, für Ausgestoßene, für Outsider, für die nicht angenommen sind, und da finden sie halt sogar quasi so Sammelbecken aller Ausgestoßenen, Andersartigen oder so, ja. Und ich meine, das gibt's ja in mehreren Subkulturen, dass sich eben die da sammeln und so. Aber quasi, wenn dir das wieder Energie und Stärke und Sicherheit in deinem Leben gibt oder so, ja, warum nicht? Weißt du, da ist ja voll okay.
Wenn's hilft.
Vor allem, wenn es
niemanden
schadet. Ja, genau. Das ist vielleicht der Punkt auch. Ja, aber ich meine, warum, wenn jemand an das wirklich glaubt, ja, warum sollte er dann nicht einfach vampirisch aktiv sein und Energie saugen? Weißt du? Weil wenn du schaust, das passiert überall und jeder tut's oder jedes System tut's, gell, was so irgendwie erfolgreich ist, ja, sagt Europa, hat immer schon Afrika ausgesagt, oder? Weißt du, solche Aberbrochen, ja? Holt sich da eine was, dass es ihm besser geht als der andere und verlängert damit sein Leben oder so.
Was ich da interessant finde, ist eben dieses Bild vom Dämon, der die Anbetung braucht.
Ja.
Und dann vom modernen Star, der ja auch die Anbetung braucht. Und der auch, das ist ja also diese, das ist doch irgendwo was sehr Ähnliches. Also, da wird, also vom Konzept her überschneidet sich das doch sehr stark. Ja. Nein, das ist doch auch eine Art von Vampirismus dann, ne? wenn Lady Gaga sich in den...
Mit Fleischfilet.
Ja, okay, nein, das meine ich jetzt gar nicht. Oder halt irgendein Star, ne? Der das ja auch braucht und der dann völlig depressiv wird, wenn er dann halt kein Star mehr ist oder halt keine Nummer 1 Platte mehr hat und sie dann halt irgendwo völlig verkommt, ne? Und dann nur mehr ein Wrack ist und Drogen und dann stirbt. Ne?
Ja. Also ein Vampir in dem Sinn braucht Aufmerksamkeit, Energie durch die Angst. Ja? Also durch die Angst bekommt er ja Energie. Ja? Und davon lebt er ja auch irgendwie. Wenn man ihm jetzt eben, und das ist vielleicht das, was diese Jäger, diese Besonderen unter den Menschen, die sich eben einem Vampir stellen können, ist, dass sie vielleicht eben keine Energie geben. Nicht, dass sie furchtlos sind oder angstlos, aber sie können diese Angst kontrollieren. Also ist im Endeffekt wieder Selbstkontrolle. Mhm. Damit kannst du irgendwie mit dem Vampir möglicherweise dann umgehen oder ihn vernichten sogar. Oder
so. Ich meine, das ist ja ein riesen, immer wiederkehrendes Thema, ja, dass es Wesen gäbe, die da sich... die von der Angst leben, ja, also die diese Energie, Angst brauchen. Ne? Ich frage mich, gibt es denn ein Wesen, die Freude brauchen? Das hoffe ich fast, weil also die sich von der Freude ernähren.
Ja, es wäre irgendwie logisch, wenn andersrum dann halt nicht der gestürzte Engel, der die Angst sieht und braucht, der weiß ich, Lichtengel, wenn man in dieser Bildhaftigkeit bleibt, ja, die wir uns halt nahe ist, weil sie irgendwie in diesem katholischen Kulturraum sind, das Licht braucht und das Gute und die Anbetung, ja, braucht Gott da die Anbetung, dass er existiert.
Ja, gut, das,
das kommt ist dieselbe Frage.
Was für ein Gott und so, also das ist eine schwierige Frage. Ich meine, man sieht im Chat, es sind ein paar halt noch immer am Anfang unseres Gesprächs irgendwie hängen geblieben, so ein bisschen so, ich möchte eine Definition von Vampiren, damit endlich Klartext gesprochen wird. Klartext. Nämlich ohne R. Interessant. Ja, ich glaube, es ist schwer, eine Definition jetzt zu geben, sehr eng. Ja. Ich meine, die Vampire, denen dann plötzlich die Zähne wachsen, die sie vorher nicht hatten und die dann offenbar aber kleine Röhrchen haben in den Zähnen, mit denen sie das Blut direkt aussaugen, weil...
Nein, sie trinken es schon, die trinken es.
Haben die nicht, also haben die das nicht in die Zähne drinnen, echt?
Das müsstest du mal so einem Vater Abraham vorschlagen. Also ich glaube,
mir kommt vor, die haben das in den Zähnen und sagen, ich weiß, ja, aber ja. Die kannst du nicht geben. Also auch nach dieser ganzen langen Beschäftigung kannst du so eine enge Definition und willst du es wahrscheinlich auch gar nicht geben.
Oder? Ja, na also wie gesagt, es ist ein vielgesichtiges, vielgestaltiges, medienwechselnder Dämon, Daimonos, Gesandter einer anderen Energie. Ja, die wir, die so sehr wie sie auch fassen wollen, ja, vielleicht nur durch wirklich magische, rituelle Handlungen erst fassen kann und vernichten kann. Alles andere kannst du, ja, also wie gehst du mit Gestaltenwandler um, wenn vor dir sich jemand Gestalt wandelt oder in einer anderen Zeitebene oder Frequenz daherkommt oder so. Ja, also, wir können nur eben diese Bilder, diese uralten Bilder analysieren und da kann ich recht klare Umrisse machen um diesen Vampir, wie er geglaubt wurde am Balkan, was daraus entstanden ist in der Literatur, im Film und welche zeitgenössischen Ausformungen heutzutage da sind, die das weiterinterpretieren, ja, die teilweise literarisch geprägt sind. Ja, und das sind eigentlich diese drei absolut unterscheidbaren Vampirismen, ja, denen allen aber das Grundprinzip des Vampirismus zugrunde liegt und das ist dieses Mangelwesen, das am Lebenden saugt, Vernichtung bringt, Tod. Ja.
Mangelwesen, Steuereintreiber. Pate, was machst du? Nichts. Und er geht.
Und er geht.
Das finde ich so interessant. Also das war auch in einem Moment, jetzt gegen Ende möchte ich jetzt noch ein paar apotropäische Techniken vielleicht behandeln, wie man sie vielleicht gegen solche Dinge schützen kann, wenn man das glauben möchte. Ja. Oder, Und das habe ich einer der interessantesten gefunden. Also wenn man einem Vampir begegnet, dann ihn einfach zu fragen, Pate, was machst du? Und er sagt dann, er muss dann nichts sagen und geht.
Genau.
Das ist wie wenn man, also das ist wie wenn man hypnotisiert oder so.
Ja.
Total schräg. Ja. Wie geht was? Wie kommt man auf sowas überhaupt? Das ist der Wahnsinn.
Also so eine Beschwörung ist am effektivsten, wenn sie so kurz und prägnant wie möglich ist. Ja? Am besten wäre es, du kannst ihn beim Namen nennen, den Vampir. Ja, dann bannst du ihn sofort. Ja. Darum eben die vergessene Seele, wo wir am Anfang schon beim Animismus erzählt haben, eben der Geist, der verwirrt ist, weil niemand mehr an ihn sich erinnert und dann zu einer Art Dämon wird. Ja. Also der Vergessene, darum dann eben, wenn niemand mehr seinen Namen weiß, wird ihm niemand mehr gefährlich, auch so ungefähr. Aber wenn du ihm klar sagst, hey, komme, steiradisch, ja, wenn er dir irgendwie einen Blödsinn macht und du sagst ihm, Pate heißt Kum, also der Kum im Balkan oder in Serbien ist halt so der vom, also Taufpate, alles mögliche Pate. Und wenn du ihn so ansprichst, dann glaubt er irgendwie, ja, dann ist er eben einfach gestrickt oft auch. Ja. Also in diesem Volksglauben ist er ziemlich einfach gestrickt. Man kann ihn auch zum Teil mit läppischen Sachen.
Ja, man braucht ihn eigentlich nur eine Handvoll Kiesel hin. Schmeißen, dann muss er es erzählen.
Ja,
ne?
Also in Rage, wenn in Rage ist, dann musst du ihn vielleicht vorher einmal gebannt haben mit seinem Spruch. Aha. Oder du sagst, es gibt einen anderen, wo du eben vom Glog of Kollatz von diesem Weißdornbuschen halt erzählst. Hey, geh an mir vorbei wie ein Weißdornbusch oder so. Also ganz prägnante, klare Sachen und aus Überzeugung. Ja? Also wenn du eine klare Überzeugung hast, und das glaube ich nämlich auch, also auch in diesem rundherum, ja, auch aktuell, ja, wenn man so einen Energievampir, manche kennen das vielleicht, ja, wenn in Gegenwart eines Menschen man sich nach 10 Minuten schon so ausgesaugt fühlt und voll fertig, wenn der weg ist. Also, wenn man da in der Klarheit und in der sehr, also quasi in dieser Klarheit einen klaren Schirm hat, ja, also einen klaren Schutzschirm, ja, also so, hey Alter, was geht mit dir, bis daher nicht weiter oder so, ne? Dann schützt dich das schon mal. Das ist eine ganz banale Sache, die dann quasi als Beschwörung irgendwie so vermittelt wurde, aber so. Und da ist halt die Überzeugung, glaube ich, ganz, ganz klar so, stark und wichtig für seinen Schutzkreis oder apotropäische Handlung. Was auf jeden Fall dienlich ist, ist nach wie vor eben der Knoblauch. Ja.
Der Knoblauch, warum? Ich liebe Knoblauch.
Ich liebe Knoblauch auch. Ja,
aber jetzt nicht so sehr, weil ich mich vor Vampiren fürchte.
Hier gibt es zum Beispiel ganz eine lustige Sache, wie Serbien jetzt gerade versucht, eben irgendwie auch auf diese Mappe der Vampirstaaten zu kommen. Und zu Recht, wie ich ja beweise hier in meiner Arbeit.
Bitte es kommt hier, aus
es kommt quasi
wortwörtlich
von da, ja. Und hier gilt es auch.
Durch Mithilfe der österreichischen Beamtenschaft.
Genau. Ja. Und hier gibt es Saroje, eben das Dorf, in dem, und auch hier wieder interessant, vom Glušić, dieser erste literarische serbische Vampir Sava Savanovic wohnen soll in einer alten Mühle, weil mit dem Mühlenstein und Mühle galt immer auch schon so als chthonisches Tor zu einer Gottheit und dort war immer dieses Sava Savanovic. Wohlgemerkt ein literarischer Vampir, eine Erfindung von Glušić, ja. Und das Dorf Saroje in Westserbien, ärmlichere Gegend und so, der Bürgermeister echt schlau, gell, ist diese Mühle am Bach zusammengebrochen und er hat internationales Medienecho bekommen, indem dass er seine Bürger aufgefordert hat, jetzt Knoblauch und Kreuze mitzunehmen, weil dieser Vampir Sava Savanovic ist obdachlos, seine Mühle ist eingebrochen, jetzt ist er unterwegs. Und er hat es geschafft, in der New York Times haben sie darüber berichtet und so weiter und so fort. Gell? Und jetzt haben sie ein großes Eingangsfoto von dem Sava Savanovic und machen da auch Vampirtouristen und so. Finde ich sehr spannend, wenn das so eingesetzt wird. Eine andere lustige, dubiose Sache ist zum Beispiel ein Künstler, der zufällig auch Milošević hieß, ja, hat den das Grab Milošević, ja, also dieses serbischen Verführers und Verleiters, ja, auf einen völligen irrigen nationalen Weg. So möchte ich ihn nochmal kurz hinstellen, diesen Slobodan Milošević. Eben quasi, wie er tot war und so weiter, ist er auf das Grundstück, ja, von seiner Villa, wo er begraben liegt und hat einen 3 Meter langen Glog of Kollatz, eben so einen, sein riesen Pfahl reingeschlagen, wo er das Herz vermutet hat, von dem, dass er sich ja nie wieder zurückkommt, gell, der Kerl. Also so, politische Performance fast schon. Aber zeigt auch, wie aktuell immer noch dieses Thema ist und so. Und das sind so die spannenden Sachen, so diese Ausblüten, die dann da rauskommt aus diesem Glauben, die mich sehr auch interessieren. Und natürlich würde es mich auch sehr interessieren, einmal bei einer Vernichtung dabei zu sein. Schlussendlich nun. Ich kenne nun schon gut alle. Also Vernichtung heißt eigentlich ein illegaler Akt, ja. Also so, dass man Leichen schänden, Störung der Totenruhe und so weiter. Aber wenn da eine andere Wirklichkeit da ist, dann stört dich kein Gesetz mehr, weil du musst, sonst geht es um Leben und Tod.
Ja. Klar, wenn du das wirklich glaubst, dann machst du es. Ja.
Und ja, von dem her...
Also du willst deiner Leichenschändung beiwohnen? Unserer Diktatur. Ne? Also
nein, eben nicht. Ja. Nein, einer Leichenschändung möchte ich auf keinen Fall beiwohnen.
Ja, da ist
Das ist auch ein anderes Bild. Ja. Da gibt es einen Witz, grabt er deine eigenen selber aus. Kennst du den? Ja, wurscht. aber was mich interessiert, ist quasi diese rituelle Handlung von Menschen, die von etwas wirklich überzeugt sind.
Ja.
Und,
das hat auch eine Kraft, das hat eine ziemliche Kraft. Sowas, ja?
Und ich sehe das wirklich, also teilnehmende Beobachtung, ethnologisch, kulturwissenschaftlicher Zugang. Und da muss man natürlich mit einem Schritt drinnen sein, mit einem draußen. Also ein bisschen eine schizophrene Handlung auch. Ja? Also so der Beobachtende und der Teilnehmende. Aber da gibt es... Also das hat schon seinen Sinn, warum das entstanden ist, wenn man da einfach auch näher dran ist, eine emotionale Ebene aufbaut, eine sinnliche Ebene aufbaut, etwas, das man begreifen kann, jenseits des Verstandes.
Ja? Naja.
Also durch die Körperintelligenz oder durch die spirituelle Intelligenz oder so.
Ja, Riesenthema, wie wir da heute an diesem Abend gesehen haben. Dein nächstes Projekt, die nächste Station ist es, ein Buch zu schreiben, in dem du in der Diplomarbeit konnten ja nur einige dieser Dinge, die wir auch heute besprochen haben, verarbeitet werden, weil es ja doch eine akademische Arbeit ist.
Ja,
und du gehst ja weit darüber hinaus, ne? Also bis ins Aktionistische, wo du also selbst jetzt so einem Ritus auch beiwohnen möchtest, ne? Also das Beispiel von Milosevic und Milosevic. Sehr interessant. Ne? Und die nächste Station ist jetzt also dieses Buch, und da gibt es eine Crowdfunding-Aktion.
Ja, in der ich gerade in der Vorbereitung bin. Ja. Also ich möchte demnächst rauskommen damit. Und zwar handelt es sich um eine quasi Reise der Visualisierung dieser uralten, archaischen Angstbilder einer kollektiven, menschlichen, unterbewussten metaphysischen Welt dieser Vampire und Dämonen, die ich da gefunden habe, die sehr, sehr, sehr starke Bilder einfach erzeugt. Ja. Zum Beispiel wurde geglaubt, dass an einem speziellen Tag die ungetauften Kinder, die gestorben sind, also sprich entweder Kindstod oder eben abgetrieben oder getötet vor der oder nach der Geburt oder was auch immer, quasi Kinder an einem speziellen Tag aufstehen aus ihrem Grabe als vervampirte Kinder in weißen Gewändern, Kolotänze, also Kreistänze, sich an den Händen halten, tanzen nachts mit einer Kerze jeweils am Kopf. Ja, und jetzt ist das ein irrsinnig starkes Bild, ja, und wenn man dann weiß, dass die dann auch mit Rabenkörper und Kindskopf dann durch die Gegend fliegen und schreien als Dreckerwatz, als schreiende Manifestation eines kleinen Vampirs. Und wenn zum Beispiel wurde geglaubt, wenn eine Schwangere die nachts diese Schreie dieser Dreckerwatze hörte, verlor sie ihr Kind und so weiter. Also große Vorstellung, ja, und diese Bilder möchte ich inszenieren, Reenactment. Ich möchte ihnen aber auch quasi, ja, eben wie du eingangs gesagt hast, auch irgendwie das Kunst und Ritual, also schon auch eine magische Komponente einfließen lassen, die hoffentlich auch in der Ikonografie dieses Dämons auch herüberkommt. Und ich möchte überhaupt da bisher auch die visuelle Kultur dieses Vampirs über all die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg nachvollziehbar machen und vielleicht einfach so Roots, also diese Genealogie dieses Dämons auch visuell ein bisschen nachvollziehbar machen, und das fehlt irgendwie noch, da ist irgendwie ein Gap da, und ich habe eben da Zugänge in auf Zyrillisch, serbischer Sprache gefunden, die so nicht bekannt sind, die Real Vampires von heute nicht wissen, die Literaturfans nicht kennen, die aber so tiefe urarchaische Bilder sind, die alles eigentlich wo alles irgendwie noch zusammenläuft und so die Essenz dieses Dämons drinnen steckt, ja, der sich jetzt in die rosarotesten Fransen in alle Richtungen zerfranst hat, wenn man auch so will. Ja.
Naja, er war immer schon zerfranst und jetzt transformieren sich die Fransen halt in andere Fransen, so wie das jetzt meinen, ich weiß es nicht. Gell? Es
ist ja, ich glaube, dass er schon sehr kompakt war, gell? So na, aber wir haben doch gesagt, Reellenglauben.
Ja, aber so konkret definieren kannst du auch nicht.
Mhm. Also, naja, aber ich kann ein Dörfer, also unscharf. Orte und Zeiten definieren durch meine Recherche, wo er sehr klar und sehr scharf definiert ist.
Ja? Okay.
Also ich habe es hier nur so quasi zusammengetragen.
Aber das ist immer nur auf bestimmte Örtlichkeiten beschränkt. Also dort ist er so.
Ne? Genau. Und da ist er aber ganz konkret so. Und hast du ganz genau diese spezifische eine Regel, wie es sein muss. Ja? Zum Beispiel ganz konkret rund um Kiseljo glaubte man eben, wenn ein Toter, der vielleicht böse war oder der bis zu so ein Hang eben prädestiniert war zum Verwampieren, ja, oder einen Fehler gemacht hat oder irgendwas, dort, wo er gestorben ist, wo sein letzter Blick hinfiel, dass man dort einen Nagel in die Wand schlägt, ja, dass sein Blick dort gefangen wird. Aha. Oder irgendwo anders, also oft schon benachbart oder so, irgendwas wurde geglaubt, okay, den Toten, da darf kein Tier drüber, solange er aufgebahrt ist, weil dann eben die Seele dieses Tieres da reinginge und er wird beseelt durch seinen animistischen Geist, ja, und verwampiert sich dann. Dann wurde er eben Wache gehalten. Man musste die Tage einhalten, die Kerzen einhalten, alles Mögliche. Der Tote wurde zum Teil unter der Türschwelle hinausgetragen.
Ja, aber da muss man
aufgraben. Kommst du auf? Oder dreimal an die Türschwelle angestoßen, dass dort der Tote checkt. Jetzt kommt er zum Friedhof. Dann wurde zum Beispiel Irrwege zum Friedhof gegangen, dass er nicht mehr zurückfindet. Es wurden pass pro toto seine Kleider, sein Hut mit Erde gefüllt, vergraben, verbrannt, in Wasser geschmissen. Wasser mögen sie überhaupt nicht, so generell.
Aha.
Diese Vampire. Wurde am Friedhof eben ganz spezielle Gebete gebetet. Es wurde ein Schutzkreis gemacht aus Rauch, Feuer, Weihrauch, Myrrhe. Ja, also all diese Dinge, die unglaublich schräg sind eigentlich. Ja, aber finde ich völlig klar und logisch und notwendig.
Ja, eben tradiert und das hat die Tradition. Ja.
Genau.
Okay, und deine Website ist ja verlinkt und auch dein Buch ist verlinkt und da wird es dann auf deiner Website Informationen geben, wenn dann diese Crowdfunding-Aktion startet.
Ich kann da auch gerne auch vielleicht einen letzten Satz noch dazu auf
bitte.
Den Download, also quasi in deiner Ankündigung, wenn es soweit ist, den Link
auf diese Crowdfunding. Ich kann das gerne nochmal in die News stellen, wenn diese Crowdfunding-Aktion startet. Es hat sich schon jemand gefunden, der da spenden würde,
glaube ich. Ja, perfekt. Es geht wirklich darum, hier visuell, also ein Fototextbuch. Ja, also wissenschaftliche Texte, populärkulturell formuliert, ja, die quasi altes Wissen zugänglich machen, das ich da über Jahre recherchiert habe, aus dem slawischen Raum, aus dem zyrillischsprachigen Raum, aus der Etymologie und der Genealogie dieses archaischen Dämons bis hin zu medialen Wirklichkeiten zeitgenössischer Vampire. Und da möchte ich eine Kick-Off-Veranstaltung einfach auch haben, dass ich Interessierte bereits binde, ja, an mein Produkt, das heißt jetzt so schön, ja. Worum es mir eigentlich wirklich geht, ist einfach Leute zu begeistern, einfach auch diesen Vampir anders zu hinterfragen, andere Zugänge zu finden als diese klassischen Bram Stoker-Geschichten oder diese klassischen jetzt überschwemmt werden von Hollywood und ich meine, Tausende, zigtausende Jugendliche, die auf Vampire-Conventions abhängen, um diese Schauspieler zu treffen und unglaubliche Summen an Merchandising-Produkte ausgeben und so, ja. Und aber keine Ahnung haben, was eigentlich dahinter steckt, wo das herkommt, was das für uralte, urmenschliche Geschichten sind, ja. Aus denen man viel mehr noch lernen kann, als ich will jung und ewig jung und unsterblich werden oder so.
Abschließende Frage. Diese jahrelange Beschäftigung mit einem wirklich sagen wir ungewöhnlich, ein Thema Vampirismus.
Ja.
Was hat das mit dir gemacht?
Puh, ja. Ja, sagen wir mal so, du kannst dich nicht völlig von dem distanzieren, was du machst. Ja. Aber ich habe, glaube ich, gute Schutzkreise und gute Filter auch zwischen mir und der Wirklichkeit, dieser Wirklichkeit aufgebaut. Ja. So wie ich vielleicht übersetzt, so wie ich damals bei einem künstlerischen Reiseprojekt Toys on Tour, wo wir mit einem LKW von Graz nach Lagos, Nigeria gefahren sind und durch westafrikanische Länder.
Ich kenne die Geschichten vom Stefan.
Genau. Stefan Schmid, Eva Ursprung, ich. Ja. Wo wir Müll gesucht haben und so. Und also erforscht haben, was ist Müll dort, was ist Müll hier und so weiter. Und ja. Haarsträubend Sodom und Gomorra gefunden haben in Accra zum Beispiel, wo Kinder einfach diesen ganzen E-Waste von unserem Mega, was weiß ich, aus ja, Österreich, aus IBM ja. und die ganzen Rechner und wirklich ja, so unseren auch. E-Waste dort verbrennen für 2 Euro am Tag, irgendwie das Kupfer, das Gold und aber alles vergiften. Ja,
ja sich auch.
Ja, genau, ja. sich und alles rundherum. Ja, und da habe ich einfach gemerkt, also dass ich die Kamera brauchte dann fast schon als Filter zwischen mir und der Realität, um das überhaupt noch zu packen. Weil das sagen ja auch Ärzte ohne Grenzen, Menschen, die in Katastrophengebieten irgendwie helfen oder so. Sie können nicht da irgendwie in das Leid des Einzelnen rein. Sie brauchen da professionelle Trübheit quasi oder Distanz, damit sie da überleben können ja. oder damit umgehen können. Und genauso würde ich sagen, ist es mir auch gegangen, also vor allem, wo es dann so übergriffig auch wurde oder wo ich da wirklich drin war in einer anderen Wirklichkeit, ja, wo ich zwar schon so eine Zeit lang meinen erweiterten Körper aufrechterhalten konnte, aber ich bin schon auch ins Zweifeln gekommen und bin schon auch in andere Wirkungen der Realität gekommen, ja, sehr subjektiv und sehr eigen, aber eben, wie geht man damit um? Also ich habe damals auf der Burg Petrovaradin in Novi Sad an der Donau gelebt und habe dort mein Forschungsstudium und Atelier gehabt, oben auf der Burg. Also das war auch noch ein Kriegsschauplatz quasi, die größte Festung K&K Österreichs gegen die Osmanen und habe dort geforscht, gelesen, habe zum Teil nur nachts recherchiert, gelesen, getan, bin nachts nur mehr rausgegangen. Ich war da zeitlang wirklich nur mehr so selber vervampiert. Und das ist auch sehr interessant und spannend. Zum Beispiel auf Serbisch, povampiritise, sich vervampieren, sagt man zum Beispiel auch zu jemandem, der so nächtelang quasi unterwegs ist, ja. durchzecht, sauft oder so. Und sich quasi da im Alkohol unendlich einlegt oder so.
Auch Art zu konservieren. Ne?
Auch Art zu konservieren. Aber ich war, also es war, um die Frage vielleicht auf den Punkt zu bringen, es war nicht so vielleicht auch mein Weg, wie ich da reingehe. Eben, Teilnahme in die Beobachtung, voll rein. Ich will da irgendwie mehr als nur an der Oberfläche sein. Und da wird es halt dann einfach schon stark. Ja. Und ich habe dann, also nach der Arbeit war ich schon einmal froh, wieder ins Licht zu gehen und mich. Und dann bin ich, ja, dann habe ich quasi meine Heilkur nach den Vampiren. Okay, da war noch dieser Erste Weltkrieg mit Franz Ferdinand und so, der war dann auch nochmal so.
Ziemlich heftig,
ja. Und wirklich so in die Eingeweide der Menschheit und der Fatalität und der Weltschmerz und so. Und dann bin ich irgendwie durch letztes Jahr in dieses Projekt FKK Riviera, Urlaub von der Konvention, also in die Nacktheit, in die Sonne, in die nahtlose Bräune des Lichtwesens oder so rein. Also kulturwissenschaftlich, künstlerisch habe ich damit auseinandergesetzt und das hat mir dann schon gut getan, dass ich dann einfach anderen wieder Fokus auch meiner Auseinandersetzung hatte. Nichtsdestotrotz begleitet mich das Thema, stolpere ich immer noch über viele neue Positionen, Gesichtspunkte und ja, und möchte eben da jetzt einfach ein wirklich ein schönes Standardwerk zur visuellen Kultur des Vampirs aus dem Volksglauben bis zum zeitgenössischen Vampir erzeugen und möchte hier ja möglichst vielen Menschen Tools in die Hand geben und Bilder in die Hand geben. Und ihnen klar machen, die ja eh zutiefst in ihnen drin stecken. In der gesamten Menschheit, glaube ich. Und das ist, glaube ich, auch so eine Kernaussage an dieser Forschung am Vampir, dass wir kollektive, unterbewusste Erinnerung an Urbilder haben, Urängste, Urdämonen, also auch die, ja, wie wir es später dann bewerten, gut oder böse, aber dass die uns verbindet, ja, dass wir alle aus diesem Myzel des gemeinsamen vorreligiösen Überzeugung der Welt als alles zusammenhängende animistische, also das hat uns immer schon, aus dem kamen wir alle raus und dann gab es halt die 1000 Aufspaltungen und Heresien und was weiß ich. Ja. Also ich bin froh, dass ich mich eingehender damit beschäftigen konnte, sonst wäre das einfach irgendwie oberflächlich weitergegangen in meinem Leben, irgendwie Vampire, aber ich habe keine Ahnung. Also ich muss da auch jedem Hörer und jeder Hörerin auch irgendwie sagen, also natürlich muss man schon selber auch reingehen in dieses Thema.
Ja. Aber du warst auch froh, als du da wieder das ein bisschen zur Seite schieben konntest.
Ja, also aber so ganz geht es nicht weg. Ganz geht es eh nicht. Die Geister, ja, die ich rief, werde ich nun nicht los, heißt es im Zauberlehrling, oder?
Ja, ja.
Die sind schon noch da around, ja,
ja,
also so, das Phänomen und die Geschichten und, ja, und...
Und es geht ja weiter, du willst ja auch im Buch drüber schreiben.
Genau.
Okay, ja, ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner weiteren Arbeit. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns heute ein bisschen zusammengesetzt haben. Es war eine lange Anbahnungsphase.
Also, ja, ja. Aber, wirklich, also umso mehr freut es mir auch, dass wir es nun geschafft haben. Du hast die Initiative dann ergriffen und gesagt, so jetzt. Aber
jetzt, ja, jetzt zu Halloween machen wir das.
Genau. Und das holt mir auch sehr gut in der Dynamik ab, weil ich eben jetzt gerade auch wieder in der Vorbereitung bin, wieder mich reingelesen, reingedacht habe, wieder neu konzipiert habe und ich bin guter Dinge, dass ich zwar nicht den Teufel an die Wand bannen werde, aber
ins Buch.
Na, zumindest visuelle Schlüssel und Schlösser und so, ja, öffne. Das möchte ich schon, also quasi Erkenntnis schaffen. Erkenntnisebene, auch wenn sie nicht wissenschaftlich sein muss. Ja, es gibt wissenschaftliche Ansätze, es gibt visuelle Ansätze, es gibt magische Ansätze, es gibt rituelle Ansätze, Volksglaubensansätze. Und aus diesem Spektrum, glaube ich, holt man Menschen, die da eh schon eine Affinität haben oder irgendwas spüren, die find, also da wird sicher jeder irgendwo einen Teilaspekt finden, wo er sich irgendwie erkennt oder so.
Ja. Igor, ich danke dir für dieses Gespräch.
Danke. Und ein
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Das nächste Mal Crop FM. Es geht schon irgendwo gewisser Art ähnlich weiter, also von den Vampiren zu den Hexen, wenn man so möchte. Am 11.11.2016 ist Nicola Wohlgemuth ein weiteres Mal zu Gast. Darüber braucht man, über die Dame braucht man eigentlich nicht sehr viel zu sagen. Jeder, der Crop FM schon längere Zeit hört, der weiß, er gehört entweder zu denen, die sie lieben oder zu denen, die sie nicht lieben. Vielleicht sogar hassen. Jedenfalls, sie lässt kein Auge trocken. Und ich mache sehr gern mit ihr Sendungen und auch die erste Sendung in diesem Studio hier war mit ihr. Und ja, am 11.11.2016 wird sie wieder hier sein, die Hexe zum Hexentalk 2016. Ich weiß nicht, ob die Sendung so heißen wird, aber ich freue mich jedenfalls drauf und ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal, bis zum 11.11. Macht es gut.
Reagan the second, he laid down the tools and play. That was a friend he made. Oh, what a sucker, took his laser blade. Gonna make himself famous.